Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
Servus, grüß dich und hallo hier aus hoffentlich Deutschlands kältestem Podcasting-Studio, weil wir sitzen hier zum Glück im Keller. Und heute sind wir nur zwei. Ich stelle vor, zu meiner Linken mein guter Freund, Bayern-Experte und gut aussehendes Topmodel, wie immer in Lederhosen, Sebastian Rapp. Servus, Basti.
Und das war mal eine Ankündigung. Also Felix, du kannst ja ruhig öfter mal wegmachen. Nee, Spaß. Servus an alle. Hallo, freut mich hier zu sein. Und ja, kühler Keller ist echt bei den Temperaturen
und
sehr angenehm.
Und natürlich auch meine Wenigkeit, me, myself and I, Ruben Schulze Fröhlich. Ich glaube, der Felix, dem wird gerade nicht so kühl sein, weil der ist gerade im Death Valley in USA, Las Vegas unterwegs und hat so ein Bild geschickt, 50 Grad oder so. Also der
noch heißer als
bei uns. Der schwitzt auf jeden Fall. Also viele, viele liebe Grüße.
Verzock nicht zu viel, Felix.
er hat geschrieben, er hat bis jetzt eigentlich nur gewonnen. Viele, viele Grüße nach Las Vegas. Heute, ich sage dieses Mal nicht eine ganz besondere Folge, weil ich es immer sage, Folge Nummer 93 am 12. August 2015 mit Basti und Ruben. Wir wollen wieder ein neues Kapitel der Erfolgsgeschichte aufschlagen. Endlich soll es weitergehen, und zwar die Erfolgsgeschichte 1950 bis 1960. Kleines Sorry noch an unsere YouTube-Zuschauer. Ich sehe gerade, es sind gerade noch gar nicht so viele da, weil ich habe es vercheckt und habe den falschen Link gepostet. Und es wird bei unserer Technik immer komplexer, und damit ich diese Komplexität überhaupt noch bewerkstelligen kann, muss ich erst mal ein Bier trinken. Basti, der Felix ist nicht da, du hast die Ehre des Bierministers.
Oh ja, das ist schwierig.
Felix, ich gebe es nie, weil du darfst es aussprechen dann.
Wir haben heute Tyskie aus Polen, den zweifachen Grand Prix-Sieger 2005 und 2002.
Grand Prix des Bieres, oder was?
Da steht leider nicht genau, Grand Prix de...
Eurovision Biertrinkeron.
Ja, frischer, vollkommener Geschmack, leichte Bitterkeit, Malz
und
Getreidenoten. Ja, ich weiß es nicht. Das ist schon alles hier so
suspicious. Wenn ich Glukosesirup schon lese auf dem Bier, das ist schon, naja, gut.
1629,
aber zu Ehren von Robert Lewandowski, cheers Robert, auf dich.
Viele Tore für die kommende Saison.
Ja, ich glaube, der Robert... der startet dieses Jahr durch, aber da kommen wir nachher noch dazu. First things first, einmal wollten wir uns bedanken bei unserem Hörer, ich glaube Alex heißt er, der hat ein Bild vom Strand im Erfolgsfans-T-Shirt geschickt.
Ja, schön.
Daumen nach oben, so gehört sich das sehr, sehr schön. Und wir wurden aufmerksam gemacht auf eine neue Sache, die es da geben wird, nämlich einen Fanverein Bayern München. Der Matthias Schmidt hat mir geschrieben, ich zitiere ihn einfach mal: Ich habe den Plan, mit den Fans des FC Bayern einen Fußballverein, Fanverein zu gründen. Wir wollen eine Mannschaft stellen und in einer Liga spielen. Dazu suche ich die Leute, die mein Projekt unterstützen und promoten und mehr darauf aufmerksam machen. Ich finde so ein Projekt in München, Potenzial hat und dass man das auf die Beine stellen kann. Die Planungen, Gründung, Mannschaft, Platz sind bereits in vollem Gange. Ich habe mal dazu eine Gruppe erstellt, der Leute beitreten können, um sich für das Projekt zu engagieren und zu informieren. Die Gruppe findet ihr unter www.facebook.com/groups/Fanverein. Ja, wir haben das hiermit getan. Wir werden das Ganze auch verlinken. Schaut es euch einfach mal an, wenn es euch interessiert. Das Ganze ist so ein bisschen in der Tradition von dem Fanverein, den es ja auch gibt beim Hamburger SV, und von dem Fanverein zum Beispiel bei Manchester United, wo das ja auch eine größere Sache ist. Also schaut mal rein, wir haben hiermit unsere Schuldigkeit getan und euch darüber informiert. Ja, bevor wir kommen zu unserer Erfolgsgeschichte, wollen wir natürlich auch einen ganz kurzen, aber wirklich nur ganz kurzen Rückblick machen auf den Audi Cup und auf das DFB-Pokalspiel. Audi Cup haben wir gewonnen, muss man immerhin sagen. Stimmung.
Der erste Titel.
Genau, erstes Titelchen für Pep, hat die Bild-Zeitung getitelt. Stimmung war ja mal auf den Rängen nicht so wahnsinnig.
War nicht so wahnsinnig,
gesagt. Ist ja. Einfach Totenstille.
Es eigentlich. War wirklich schlimm. Also das ganze Flair vom Audi Cup, muss ich sagen, im Fernsehen, das war irgendwie seltsam. So,
ja, aber so da ein sieht
Gedödel
man mal,
einfach. Also,
Da sieht man mal, wie es ausschaut, wenn die Ultras halt nicht dabei sind.
Das war Wahnsinn. Das war einfach, man hat sich gedacht, hä, was ist ganz komisch irgendwie.
Ja, da ist es wie bei den ganzen Spielen in, keine Ahnung, in China oder so, dass die Leute halt schreien, wenn es Richtung Tor geht oder ein Tor fällt, aber ansonsten einfach nichts passiert.
Ja, das war, ich fand es einfach total skurril und es ist auch dann zum Zuschauen irgendwie gleich viel langweiliger, nur allein dadurch, dass die Stimmung im Stadion weg ist.
Ja, immerhin haben wir den Pokal gewonnen und es war halt relativ spannend zu sehen, wie Pep das Ganze nutzt, um einfach zu testen. Ich meine, es gab Spieler, die haben im Audi Cup auf 5 verschiedenen Positionen gespielt. Spieler wie Lahm, Alaba, Spieler wie Robben, wie Götze, die halt wirklich überall gespielt haben. Mittelfeld, rechts außen, rechter Abwehrspieler, einfach alles. Es war auf jeden Fall spannend zu sehen.
Ja, aber leider auch irgendwie durch die Gegner, die haben es nicht spannend gemacht. Also ich meine, bei Mailand hier eigentlich, nachdem der hier uns angekündigt wurde von unserem Juve-Experten Roman, ein Mailänder Club wird ja jetzt die italienische Meisterschaft gewinnen, habe ich ja schon mehr erwartet.
Aber also, die Millionen sind ja noch nicht geflossen da. Das sind noch die alten Spieler, da waren nur diese ganzen lustigen.
Dementsprechend hat man da jetzt natürlich nicht irgendwie erwartet, dass da groß was kommt. Aber gerade von Madrid, mein defensiv waren sie sehr geordnet gestanden und haben das eigentlich gut gemacht, haben es uns auch schwer gemacht nach vorne, dass irgendwas ging. Aber man hat es halt total gemerkt, dass ihre, ja, in Anführungsstrichen, komplette Offensive, ich meine, wen sie dann als Reserve haben, ist ja auch alles nicht von schlechten Eltern, ganz klar, aber trotzdem, finde ich, hat man es total gemerkt, da war irgendwie bei denen kaum Zug nach vorne.
Ja, das stimmt. Ich meine, beide Siege waren absolut verdient. Ich fand auch, gegen Madrid waren wir klar die spielbestimmende Mannschaft, hätten schon viel früher in Führung geben müssen durch Lewandowski.
Diese Reingabe dann wieder von Costa, das sieht man oft von ihm, ist immer gut, ne? Diese scharfen Flanken sind so ein Markenzeichen von ihm.
Das muss man eigentlich gleich schon jetzt einen neuen Begriff etablieren, Raketenflanke. Nennen wir es ab jetzt Raketenflanke und hier habt ihr es zuerst gehört und bald ist es dann überall bild.de Raketenflanke. Costas Raketenflanken.
Ja, die sind schon immer gefährlich. Wirklich,
ja, also Asche auf unser Haupt. Er hat sich auf jeden Fall in der Vorbereitung in den Fokus gespielt und scheint so wirklich der Mann zu sein, den wir brauchen, der einfach wahnsinnig schnell ist, über beide Außenpositionen kommen kann, links wie rechts scharfe Flanken reinspielen kann, die oft nicht so ganz genau kommen, aber
ja, sie sind halt auch schwer zu nehmen, ne? Eben durch diese Schärfe, aber beides, sie sind schwer zu verteidigen.
Aber ich finde, man hat in Robert Lewandowskis Augen oft das Glück gesehen, ob der Reingaben. Er hat sich richtig gefreut, so, oh, klar, ich habe ihn jetzt verpasst, aber oh, Wie schön.
Ja, die Frage ist nur, wie oft wird er dort stehen, um diese Flanken abnehmen zu können?
Wahrscheinlich ist er wieder hinten in der
Abwehr. Genau, wenn er wieder im Mittelfeld hier sich die Bälle erkämpft und dann...
Bedeutet schon ein Umstellen auf jeden Fall, dass wir da dann auch wirklich den Stürmer in der richtigen Position haben müssen.
Ah, das hätte ich mir auch letzte Saison schon gewünscht, aber ich weiß nicht, ob man damit rechnen kann, also... nur ein großes Fragezeichen dahinter.
Ach ja, Audi Cup, erstes Titelchen geholt. Passt. Kann man nichts sagen. Beschweren wir uns jetzt natürlich nicht. Selbstredend. Aber Mai ist halt einfach nur ein Test. Aufgefallen vielleicht, wie extrem dünnhäutig Pep reagiert halt beim Thema Nigel de Jong und Joshua Kimmich. Mhm. Er scheint wirklich auf Kimmich wahnsinnig große Stücke zu halten. Fand ich echt interessant und wirkt jetzt wirklich so, als wäre tatsächlich Kimmich so ein Transfer, den er persönlich gewollt hätte, und das freut mich dann.
Ja, das ist cool, auf jeden Fall.
Ja, weil Kimmich hat dann auch gleich gespielt im DFB-Pokal. Fand ich einfach gut. Ansonsten, mein Gott, Testspiel, aber hochkarätig besetztes Testspiel, und auch diese Testspiele muss man erstmal gewinnen. Also habe ich mich gefreut. Einige Sachen haben schon sehr gut funktioniert, muss man einfach sagen.
Ja, trotzdem hat man dort schon mit Vorfreude jetzt auf den Ligastart und einfach auf die Spiele geschaut, wo man dann auch weiß, jetzt geht es einfach auch um mehr als ein Audi.
Ja, absolut. Um sehr viel mehr ging es zwar auf dem Papier, aber rein von der Ansetzung her nicht wirklich im DFB-Pokal. Da haben wir gespielt in Nöttingen, genauer gesagt in Karlsruhe, und ja, Mai, mehr als ein lauer Sommerkick war das ja dann tatsächlich auch nicht, oder?
Dafür einfach mega Stimmung wieder 90 Minuten lang durchgesungen von den Ultras. Also das war schon wieder geiler Support und das war auch so geil zu sehen, eben den Unterschied zwischen dem Audi Cup und dann, ja, FC Nöttingen ist ja jetzt Real Madrid, FC Nöttingen, wo ist die Stimmung besser? Also war schon cool.
Beim FC Nöttingen, ja,
ja.
War schöner Sommertag, sehr heiß, interessant auch die Aufstellung. Ulreich hat zum Beispiel gespielt, eben jener vorher genannte Kimmich, Vidal auch von Anfang an, Douglas Costa von Anfang an, Lewandowski, aber Leute zum Beispiel wie Neuer, wie Bennatia, wie Thomas Müller oder wie Arjen Robben, entweder gar nicht gespielt oder selbst von der Bank. Nicht mal nur von der Bank gekommen, sieht man auch, dass, ja, ich will jetzt nicht sagen, Pep das nicht ernst nimmt, aber wie halt der Stellenwert für Pep ist von dieser ganzen
Ja,
Sache.
Maima hat es ja auch gemerkt. Da sieht man mal wieder so den krassen Unterschied zwischen so Profis und Amateuren, finde ich. Also wenn man da gesehen hat, wie der Götze oder dann auch der Douglas Costa da teilweise einfach durch drei Mann durchgegangen sind, wie an Trainingsstangen, das war schon ganz interessant. Mehr Tore hätten halt fallen können. Also
Ja.
3-1 sieht jetzt vom Ergebnis eigentlich gar nicht so.
Und wir haben ein Tor kassiert und sahen dabei nicht wirklich gut aus. Also
Nee.
erst geht der eine Spieler gegen Alaba relativ gut durch. Dann kommt der Stürmer von Nöttingen sogar noch zum Torabschluss. Und dann Ulreich, der im ganzen Spiel nicht so gut aussah und die Bälle leider für ihn unglücklich immer extrem nach vorne
Genau,
abgewehrt
ja.
hat, hält den Ball eigentlich ganz gut, kann man so machen. Und
Nee,
dann aber
aber
direkt vor die Füße vom
ja, wie
Gegenspieler.
du sagst, eigentlich sagt man immer, also so nach vorne abprallen lassen, das ist
Ist No-Go.
genau, finde
Aber
ich
da
auch.
sieht man halt auch wieder so den Unterschied zwischen nationaler Klasse und Weltklasse. Neuer hat halt wirklich auch diese Handball-Moves, die eigentlich nur er am Tor macht. Das hat er ja auch selber auch schon oft im Interview gesagt, dass er halt so vom Handball sich Bewegungen abgeschaut hat, weil die halt noch schneller reagieren müssen. Das ist dieses Wischen immer in eine
So
Richtung. Das sieht man auch oft
wegschlagen.
beim Neuer, dass er halt dann auf Nummer sicher geht, den Ball so rauswischt oder halt die Hand noch so schnell hochreißt. Und sowas passiert halt einem Manuel Neuer tatsächlich
Ich meine, es ist jetzt
fast
natürlich
nicht.
hart nach den wenigen Spielen über ein Unrecht das zu sagen, aber wenn man diese Szenen gesehen hat, dann könnte man auch sagen, ja, vielleicht, dass man ihn nicht als Verein um jeden Preis dahin halten will, auch als VfB Stuttgart, wenn man sowas
Ja,
sieht.
der war dann nicht mal Stammspieler, also beim
Das
VfB
ist,
Stuttgart.
also könnte man da schon Verständnis
Ja,
dafür aufbringen.
da hätte ich lieber wieder irgendeinen jungen Torwart von uns genommen. Aber Mai. Wurscht. Ansonsten zum Spiel. Mai, Vidal hat sein erstes Pflichtspieltor gemacht. Elfmeter,
Ja, und
Handelfmeter.
auch ist er wieder seinem Ruf gerecht geworden, wo wir schon gesagt haben, das letzte Mal stimmt ja gar nicht.
Ja.
Einfach wieder mega grätsche gelbe Karte
Ja,
abgeholt.
sofort
Also, und
abgeholt.
so klassisch irgendwie, dass ich mir auch schon wieder gedacht habe, als ich es gesehen habe, boah, das ist schon übel.
Der
Also,
Elfmeter.
gerade auch, weißt, in so einem Spiel eigentlich, wo du sagst, du
Ja.
dominierst es eh, ja, er gibt halt dann doch immer sein, die 100%, ne?
Ja, aber
Voller
das
Einsatz.
ist ja auch gut, dafür hat man ihn ja auch geholt.
Ja.
Aber sein Elfmeter auch wieder nur so halb hoch,
Aber
halb
er
in
war
die
drin,
Mitte.
also.
Er war drin. Immerhin gegen den Drittligisten, oder? Ja, Drittligist, Viertligist.
Viertligste, oder?
Den Viertligisten immerhin das Tor gemacht.
Mhm.
Dann Gegentor. Im Anschluss dann Götze zum Glück gleich wieder in Führung gegangen und Lewandowski dann noch so ein Ping-Pong-Ding. Und
Götze sah
dann.
in dem Spiel natürlich auch dann wieder bedingt durch die Gegenspieler eigentlich relativ gut aus.
Ja, hat mich gefreut. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich will es auch nicht zu hoch bewerten, aber dass er besser zumindest in die Saison startet, als würde es alles relativ gut wirken, so bei
Aber
ihm.
ich fand es schon wieder seltsam, dass er immer so von Pep auf, ja, es sah fast schon auf dem Flügel dann teilweise halt immer gespielt hat. Und ich, keine Ahnung, ich finde das, der Götze ist für mich irgendwie nicht so der Flügelspieler. Ich weiß
Nö.
auch nicht. Aber nochmal kurz zu Vidal zurück. Ich finde, was man auch jetzt gesehen hat, was der Roman auch schon gesagt hat, dieses wirklich, dass der überall auf dem Platz ist. Also vorne, hinten, hin und her rennt wie ein Irrer. Ich fand aber bisher in unseren Spielen, dass noch nichts davon so eine Effektivität ausgestrahlt hat irgendwie.
Nee, also tatsächlich muss man sagen, dass ein Douglas Costa mehr angekommen ist bei uns schon als zum Beispiel Vidal. Finde ich so. Also der ist präsenter, der drückt dem Spiel mehr seinen Stempel auf. Ich habe jetzt auch so, ja, Vidal sah immer ganz okay aus, aber.
Ja. Er hat vielleicht, also ja, er hatte ein, zwei Szenen, wo er schon gut geklärt hat und so, aber so im Overall, ja, wie du es gesagt hast, mei. gut, aber.
Ja, hat schon gut mitgespielt.
Ja.
Lief schon alles ganz gut. Nochmal zum Thema Götze, was ich nett fand. Auf Fußball.de habe ich so ein Interview gesehen von dem Stürmer oder der Spieler von Nöttingen, der das Tor gemacht hat. Und der hat erzählt, wie schön es war, gegen Bayern zu spielen und wie nett gerade auch Mario Götze war, weil ein verletzter Spielkamerad von ihm, ein Mannschaftskamerad, der war riesen Mario Götze-Fan und hat sich einen Tag vorm Spiel verletzt. Und dann hat er im Spiel gesagt, kannst du zu dem hingehen und mit dem kurz reden, der ist so traurig, dass er nicht spielen konnte. Und dann ist anscheinend Mario Götze zu ihm hingegangen, hat sich mit ihm unterhalten, hat ihm dann Trikot geschenkt und so weiter und so fort. Fand ich dann einfach sehr nett und sehr sympathisch.
Auf jeden Fall.
Und dass man da so ein bisschen das Bild der arroganten Profis und so widerlegen kann, sowas freut mich dann einfach immer wieder so. Weil das einfach gehört sich so und finde ich auch einfach gut.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt sind wir eine Runde weiter. Mal gucken, gegen wen es jetzt geht, ob die Auslosung standesgemäß oder zeitgemäß stattfindet, weil es ja diesen Spielabbruch gab, Osnabrück gegen Red Bull Leipzig, weil die Osnabrücker sich ja nicht zurückhalten konnten und dem Schiedsrichter getroffen haben, Feuerzeug. Mhm. Ja, ja, so eine Art Protest. Ich weiß schon nur, aus welcher Richtung es kommt und gegen wen sich es richtet. Red Bull, verstehe ich schon.
Ja, aber
trotzdem. Aber so macht es halt keinen Sinn, weil so habt ihr in dem ganzen Bärendienst erwiesen, weil so konnte sich jetzt hier Rangnick und Red Bull schön profilieren und sagen, aus Gründen der sportlichen Fairness bieten wir euch ein Wiederholungsspiel an. Dreinste PR. Und natürlich ist es generell nicht gut, wenn man einfach sowas macht.
Ja, und es ist generell nicht gut und es ist noch zweimal dumm, wenn man führt. Also ist ja nicht so, dass man...
Unglaublich.
Man hätte ja gewinnen können, also das ist... Ja. Also wie gesagt, generell macht man es eh nicht und es ist scheiß, so Sachen aufs Spielfeld zu werfen, da ist es gleich doppelt dumm, wie du sagst, so ein Bärendienst und ja, mit diesen jetzt ja, aus Fairnessgründen, genau wie du gesagt hast.
Wie schadet man dem Verein am meisten, indem man einfach rauswirft aus dem DFB-Pokal, wo er wahrscheinlich wirtschaftlich mit ein paar Runden mehr geplant hat. Also von dem her...
Einfach schade.
Ja, so. Ja, richtig geht die Saison ja erst nächsten Freitag oder diesen Freitag los, würde ich sagen. Da brauchen wir jetzt auch nicht mehr über diese Runde DFB-Pokal zu reden. Klar, muss man ernst nehmen. Das Spiel hat die Mannschaft auch getan, haben wir auch getan. Aber die ausführlichen Spieler- und Spieldiskussionen gibt es dann erst ab dem ersten Bundesligaspieltag. Trotzdem müssen wir jetzt noch zu einer kleinen Diskussion kommen. Weil letzte Woche, zum Glück habe ich jetzt noch nicht so viel getrunken. Weil sonst wäre es noch eskaliert. Letzte Woche habe ich abends eine Nachricht geschickt. Leute, wir müssen Erfolgsfans aufnehmen. Es reicht einfach. Es reicht wirklich. Also Basti, du musst mich einfach unterbrechen und mit mir darüber reden, weil ich verstehe es einfach nicht, was überhaupt los ist. Mich nerven einfach zwei Diskussionen. Pep und Götze. Lass uns mal mit Pep anfangen. Es ist einfach unglaublich, was da gerade medial und auch bei Teilen der Bayern-Fans passiert, finde ich, was das ganze Thema Pep angeht. Pep Guardiola ist unbestritten der Weltklasse-Trainer. Was haben wir uns gefreut, dass Pep Guardiola kam? Und was ist jetzt? Jetzt fangen Teile der Fans und der Presse an, gerade die Presse, aber auch die Fans, ihn systematisch in Frage zu stellen. Da werden Vorwürfe gemacht, Spaniasierung, Schweinsteiger geht weg, wir haben das Triple nicht geholt. All diese Vorwürfe, da wird er auf Pressekonferenzen genervt. Da und da, das war auch der Punkt, wo ich richtig genervt war. Audi Cup, er wird am Bildschirm eingeblendet, 20.000, 30.000 Zuschauer pfeifen. Ja, da fehlt mir wirklich jedes Verständnis. Da muss ich an Situationen denken, Arjen Robben nach dem Finale de Horn verloren mit der holländischen Nationalmannschaft. Noch heute in jedem Interview erwähnt Arjen Robben, wie schlimm das für ihn war.
Aber es ist doch auch gerade erstaunlich, dass in dem Audi Cup, wo es genauso ist, wo ich jetzt eher eigentlich erwartet hätte, dass so Fans sind, die da eher nicht so extrem schwanken und so da ihre Stimmungen rauslassen, dass gerade da dann so passiert.
Nee, das ist was anderes. Beim Audi Cup, da sind die Erfolgsfans. Da sind die Bild-Zeitungs-Deppen, die halt einfach da auch mal ins Stadion kommen.
Ja, aber
weil deswegen haben die Deppen damals auch Robben ausgepfiffen. Niemals wird einer von unserer Mannschaft ausgepfiffen. Auch wenn er den entscheidenden Elfmeter verschießt. Immer hält man zu seiner Mannschaft. Und auch niemals darf ein Pep Guardiola ausgepfiffen werden. Man darf sicher über alles reden, man darf einige Sachen kritisieren. Aber sich jetzt anfangen aufzuregen, dass wir einen Trainer Pep Guardiola haben, wirklich, ey, da Da verstehe ich, da versteh ich die Welt nicht mehr.
Ja, ich sehe es eigentlich genauso wie du. Also, wir müssen, muss ja auch sagen, wir haben ja hier auch Kritik geäußert an manchen Dingen und auch die Sachen, die du jetzt erwähnt hast im Vorfeld. Aber da sehe ich es genauso. Man hält eigentlich da immer zu den Themen und so sowas klar. Geht einfach gar nicht.
Du, also, man darf Kritik äußern, aber ich sehe es einfach so. Sportlich waren wir erfolgreich, hat uns weitergebracht. Ich meine, ist es jetzt ein Misserfolg, wenn wir nur noch DFB-Pokal und Meister werden und Halbfinale Champions League? Ist ja lächerlich. Ist ja lächerlich. Ich meine, wir können jetzt ja nicht, um was geht's denn hier? Ich meine, wir können froh sein, dass Pep Guardiola da ist. Momentan habe ich das Gefühl, tun wir alles, dass er nächste Saison nicht mehr unser Trainer ist. Wenn er das dann macht und selber entscheidet, er will es nicht mehr sein, dann ist es so. Aber jetzt in diesem Moment, wir müssen ihn nicht hörig sein, aber ich meine, wir sollten zumindest jetzt nicht anfangen, ihn in Frage zu stellen, weil wer ist denn ihn nicht gut? Wen können wir denn holen? Klar, wir haben ja auch schon vermutet, dass dann Klopp kommt zum Beispiel, aber die Garantie, dass es dann alles besser wird, ist auch nicht. Auch der wird dann mit Stammspielern anders umgehen. Auch da hätte es sein können, dass ein Publikumsliebling wie Schweinsteiger weggeht. Und Schweinsteiger ist ganz sicher nicht wegen Guardiola weggegangen. Der ist eher weggegangen wegen unserer Führungsetage. Und dass sich ein Pep Guardiola bestimmte spanische Spieler wünscht, ist für mich auch sonnenklar. Also ich finde, das geht einfach überhaupt nicht, weiß ich nicht,
befremdet mich tatsächlich sehr. Ja, es ist halt dieses, so die Kritik zu äußern geht halt nicht. Wie gesagt, man kann
einfach über alles
diskutieren. Alle Meinungen vertreten und wie gesagt, ich würde jetzt auch selber für mich sagen, ich bin auch nicht der größte Pep-Fan, aber wie du gesagt hast, da geht es darum, das ist dann egal, da unterstützt man die Mannschaft und dass er gut ist, das steht da außer, ist ja außer Frage.
Ich denke, wir müssen froh sein über jedes Jahr, dass wir den Trainer Pep Guardiola bei uns haben. Und dann war das halt mal eine Episode.
Ja,
mehr wird es eh nicht
werden. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich so, was du angesprochen hast, oder die Transfers, die halt in den letzten Jahren, was ja auch nicht nur durch ihn, aber es scheint halt viel so, oder wird so rübergebracht, wie du gesagt hast, dann auch von den Medien und jetzt sozusagen, was das fast wahrscheinlich dann zum Überlaufen gebracht hat, diese Schweinsteiger-Geschichte, die halt dann auch total so hochgepusht wurde.
Wahrscheinlich.
Also.
Und die zweite Ebene, neben den Fans, die anfangen, Pep Guardiola in Frage zu stellen, ist natürlich wieder die mediale Kampagne, die drumherum gespinnt wird. Und da könnte ich halt auch schon wieder kotzen. Ich meine, die Bild-Zeitung, Meister ihres Fachs, baut halt sowas und bauscht halt sowas über Wochen auf. Da werden Guardiola und Götze in Frage gestellt, da wird das Ganze aufgebauscht, medial inszeniert. Da heißt es dann, da wird vor allem dann auch Mario Götze wieder zum wiederholten Mal falsch zitiert, alles aus dem Zusammenhang gerissen, dass er sich danach im nächsten Interview wieder alles richtigstellen muss. Und dann kommen solche Headlines raus wie: Vor 3000 Zeugen beim Bayern-Training. Pep Guardiola redet wieder mit Mario Götze. Ja, was denkt er denn, dass er nicht mehr miteinander mit ihm redet? Das ist so, ja, ich hoffe einfach an ihm vorbei und sag einfach überhaupt nichts zu ihm. Ja, so ein Schmarrn, natürlich redet der mit dem. Und dann, das zeigt natürlich Sommerloch und alles, aber so ein lächerlicher Schmarrn hier, Pep Guardiola redet wieder mit Mario Götze.
Ja, ich meine, dass das jetzt in den Medien so ist, da braucht man nicht aufregen, das ist ja immer so. Das Schlimme ist halt, dass das sich so überträgt und dass passieren kann, dass sowas passieren kann wie dieses Auspfeifen, weißt
du? Ja, die Leute, die Bild-Zeitung halt lesen und für bare Münze nehmen, die gehen dann in Audi Cup und pfeifen ihn dann aus. Und dann kommt halt Alfred Draxler, hier Chefredakteur Sport, an und schreibt: Ist Guardiola wirklich eine lahme Ente? Fragezeichen. Lame Duck. Und dann geht das immer so weiter, die Kampagne. Da wird immer schon fleißig gesägt am Thron von Pep Guardiola, weil nichts wäre natürlich eine schönere Geschichte. Ja, es nervt halt einfach, finde ich.
Aber das ist schon auch so, wie du es jetzt gesagt hast, die Erfolgsfans oder das halt in Teilen beim FC Bayern und das geht einem ja selber auch, das ist ja eh so, wenn man redet, dass man immer so auf so hohem Niveau kritisiert und jede Kleinigkeit quält einen schon nicht, wo jeder andere Verein froh wäre, solche Sorgen zu haben. Und so ist es dann auch bei den Leuten. Ne? So, ja, ist jetzt schon ein Misserfolg, dass man nicht die Champions League gewinnt? Oder ist jetzt der Anspruch, immer die Champions League zu gewinnen?
Ja,
das ist es, das ja, ist, der ist es eben eigentlich nicht. Ne? Also so, wir haben trotzdem sehr gut gespielt, sind deutscher Meister geworden, haben schöne Spiele gemacht, wir hatten so viel Verletzte, alles.
Genau.
Das findet gar keine Beachtung mehr in der Diskussion dann.
Ich habe einen interessanten Artikel in so einem Taktik-Weblog gelesen über Pep Guardiola. Da war die Frage, warum orientieren sich nicht mehr Vereine in der Bundesliga und an anderen Ligen am FC Bayern München und Pep Guardiola von der Taktik her? Mhm. Und die Quintessenz war, dass kein anderer Verein oder kein anderer Trainer sich leisten kann, so zu spielen, weil es gibt kein System Pep Guardiola. Das System Pep Guardiola ist einfach ständig alles zu verändern, komplett fluide Positionen zu verändern, komplett Taktiken im Spiel umzuändern und zu machen. Und die meisten Vereine können das einfach nicht, weil sie die Spieler dafür nicht haben. Ja. Die fahren halt ein System, wir fahren auch ein Basissystem, aber wir können halt komplett umstellen. Deswegen halt auch so ein Transfer wie Vidal, der halt auch viele verschiedene Positionen spielen kann.
So ist es, aber das ist ja auch genau der Punkt, was, also ich zumindest teilweise dann auch eben nicht so gut finde, dass man halt gemerkt hat, er hat diese Philosophie und du brauchst, so wie du es jetzt gesagt hast, andere Vereine können das gar nicht. Mhm. Und selbst beim FC Bayern merkt man halt manchmal, dass das auch, ja, selbst mit der Top-Besetzung bei uns hat man manchmal den Eindruck gehabt, ja, das lässt sich nicht so einfach umsetzen. Also
aber ist es dann ja auch so, dass er, wenn es sich einfach umsetzen lässt, im Spiel dann noch meistens korrigiert und die Taktik eben im Spiel on the fly umsetzt. Mhm. Ich meine, weißt du, dann geht es auch, das sind diese subtilen Diskussionen dann auch. Weißt du, der Moderator. Früher war es so, oh, schauen Sie sich an, wie leidenschaftlich Pep an der Seitenlinie coacht. Der rennt auf und ab, der diskutiert, der gestikuliert, der stimmt seine Spieler ein. Selbst im Spiel noch taktische Anweisungen. Heute, eineinhalb Jahre später, verstehen die Spieler überhaupt, was er da sagt? Schaut mal, wie aufgeregt der rumhüpft. Das ist doch ein Chaos, da kann doch kein Spieler mehr durchblicken. Weißt du, und so schaffst du es halt in der gesamten Fanschicht, Bevölkerung und so, eine gewisse Stimmung einfach kippen zu lassen. Und das finde ich einfach sehr traurig, weil es kann sein, dass wir dadurch mitbedingt einen genialen Trainer verlieren. Weißt du, so bei Barcelona war es auch schon so, die Medien haben mir nicht gefallen. Ich denke manchmal so, schau dir diesen Weltmann Pep Guardiola an. Geil gekleidet, er liest Literatur vor, er engagiert sich für Politik, er ist auf jeden Fall ein cleveres Kerlchen. Und so, und dann ist er so in so einer Pressekonferenz, muss ich jedes Mal von den ganzen Trotteln da die gleichen Fragen anhören, muss ich kritisieren lassen und merkt sowieso langsam, die Stimmung kippt gegen ihn. Mhm. Das finde ich einfach traurig, dass wir da nicht mehr Vertrauen, nicht mehr Zeit, und er hat ja nicht den sportlichen Misserfolg, sondern er hat den sportlichen Erfolg, dass wir da nicht gnädiger sind, Presse und Fans.
Traurig ist es auf jeden Fall.
Mich nervt es einfach.
Und ich habe es ja schon gesagt, mich hat selbst schon genervt, als wir damals gegen Barcelona gespielt haben, dass sich der Pep nicht so eindeutiger irgendwie, ja, offensichtlicher noch positioniert hat oder so. Und umso mehr, genauso geht es mir halt jetzt. Es geht auch gar nicht, dass sich die Fans dann gegen das Team oder gegen den Trainer da positionieren. Man muss da halt zusammenhalten.
Und ich finde, man merkt leider, Basti, dass es ihm an die Nerven geht, weil sowas wie Nigel de Jong so anmachen, ich glaube, das wäre vorher nicht so seine Art gewesen. Also er wirkt dünnhäutiger, finde ich.
Ja.
Oder?
Ja, ich weiß es nicht. Doch, auf jeden Fall auch die Fragen von den Journalisten. Wobei ich da immer mir auch denke, aber wahrscheinlich ist das zu einfach gesagt, ja, das muss er eigentlich abkönnen, weil das doch auch so eigentlich Usus ist. Und gerade beim FC Bayern oder bei großen Mannschaften in anderen Ländern ist es ja teilweise noch krasser sogar als bei uns. Ja, eben, eigentlich, du gewinnst 5 oder 6 Spiele in Folge mit Megaspielen und dann passiert einmal ein Fehler und alles, was Gutes passiert ist, interessiert keinen und dann wird gesagt, ja, funktioniert ihr System überhaupt noch oder irgendwie oder so Fragen, ne?
Wahrscheinlich ist die deutsche Presse da sogar noch human. Und also human.
Man muss halt damit umgehen können, aber man redet sich halt auch leicht als Außenstehender. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, genauso wie du sagst, er ist ja eigentlich ein Mann von Welt und man merkt auch, er weiß, was er kann und er ist überzeugt von seinem System, dann könnte man auch sagen, ja, eigentlich müsste es ihn nicht interessieren, was die Presse sagt, aber man kann sich da auch nicht komplett davon abschotten und klar, das ist, wie du sagst, beim Robben merkt man ja auch, ich meine, der weiß ja auch, ja, komm, ich habe die Tore geschossen, ich habe Bayern mit den Champions-League-Titel geholt, trotzdem geht's denen nahe, wenn die dann so kritisiert werden und sowas passiert.
Na klar, das ist wahrscheinlich ein wahnsinniges Gefühl. Ich meine, es ist ja wie, wenn deine eigene Familie dich auspfeift. So, also sehr, sehr schwierig. Und das Gleiche halt die ganze Diskussion um Götze, wie das alles aufgebauscht wird, wie systematisch daran gearbeitet wird von der Presse her, dass er halt schlecht ist, nicht mehr bei uns spielt etc. Götze bei Bayern nicht mehr glücklich und so weiter und so fort. Guardiola redet nicht mehr mit Götze, 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 Götze. Er wird immer falsch zitiert, erinnere dich an die Sushi-Sache. War nur so eine Kleinigkeit, aber jetzt auch wieder. Völlig aus dem Zusammenhang gerissen, dass er sich nicht mehr wohlfühlt und so und wechseln will. Lauter solche Sachen. Und gerade beim Thema Götze sehe ich es halt so, komm, lass dem Burschen noch ein Jahr. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Jahr einige Leute, die jetzt 2-3 Jahre bei uns sind, irgendwie durchstarten. Weil Lewandowski, glaube ich, der wird noch mehr abgehen jetzt. Irgendwie, der ist weiter, der ist fröhlicher, der ist mehr drin bei uns. Bei Götze hoffe ich und glaube ich es auch, dass da mehr los sein wird, wenn mal alle fit sind und auch die Leute, mit denen er gut spielen kann, wie Alaba, Thiago, vielleicht auch Costa und solche Leute, mitspielen, vielleicht funktioniert dann noch mehr. Irgendwie erhoffe ich mir davon einigen, auch vielleicht Benatia, jetzt nochmal so einen richtigen Durchbruch.
Ja, aber da muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, auch wir hier haben eigentlich fast die komplette Saison durch das Thema gehabt mit Götze und gesagt, ja, oh,
am Anfang ging's
kommt
so
nicht
hoch,
ein. Ja. Und also er hat hier hoch. Auch bei uns ziemlich viel Kritik einstecken müssen. Und auch, als damals das nach dem Porto-Spiel erinnere ich mich, als es dann die ganze Sache, was ja jetzt eigentlich auch gar kein Thema mehr ist, mit dem Ärztestreit und so weiter und mit Pep, da war auch, also der war schon bei uns auch die Kritik da.
Selbst
bei dem
Ganzen. Da, ja.
Also
Eine Sache, nochmal zurück zu Pep Guardiola, die ich halt ein bisschen für schwierig halte, ist einfach, dass weder der Verein noch der Trainer und alle das hingekriegt haben, dass man einfach Klarheit in der vertraglichen Situation mit Pep Guardiola findet. Weil solange es nicht sicher ist, dass er geht oder dass er bleibt, und ich glaube, je länger es nicht sicher ist, dass er bleibt, desto größer ist die Chance, dass er geht. Weil wenn er bleiben würde, würde man das so schnell wie möglich verkünden, damit einfach Ruhe in der Bude ist. Das ist halt so ein bisschen ein Problem, glaube ich. Weil wenn du einfach sagen würdest, okay, Pep Guardiola hat einen 2-Jahres-Vertrag nochmal unterschrieben, dann wäre erstmal Ruhe im Karton. Aber so werden halt die ganzen Kritiker und diese ganzen Sachen immer weiter genährt und das Feuerchen wird am Köcheln gehalten, geht da woanders hin. Jetzt muss man sagen, hier Trainer von Man City hat jetzt einen Vertrag verlängert. Mhm. Was ich schon mal komisch fand, weil die Gerüchte gingen ja alle dahin, dass er zu Man City geht, zu Trixie, seinem alten Kumpan und so. Ich glaube nach wie vor irgendwie, dass er uns verlassen wird nach der Saison und dass Klopp unser Trainer wird. Aber trotzdem, da könnte man einfach als Verein Klarheit schaffen.
Ja, also zwei Sachen. Erstens, also ich hatte eigentlich schon immer den Eindruck, dass er eh nicht auf noch eine Verlängerung oder eine Verlängerung aus ist, auch bevor jetzt diese ganzen Sachen passiert sind. Also glaubst du, dass das jetzt nochmal da mit reingespielt hat für ihn so? Also dass da überhaupt noch, weißt, so die Option für ihn da gewesen wäre?
Ja, wie ich sag, je länger keine Verlängerung bekannt gegeben wird, desto eher geht er weg. Und deswegen sagt man es auch, und man sagt einfach nicht so früh, dass er geht, um den Druck aus dem Ding nicht
zu nehmen. Ja, aber also geht er weg, weil der Verein, weil das scheint mir jetzt ziemlich unplausibel, weil da hat man ja doch den Eindruck gehabt, dass da gerade ein Rummenigge ja schon eine große Begeisterung für den Trainer da ist. Und jetzt verkünden sie es nicht, also dass es schon auch vorher halt von ihm praktisch ausgeht, dass es keine
Verkündung gibt. Ja, natürlich, ich gebe dir recht, es ist nicht der hauptausschlaggebende Punkt mit Sicherheit. Aber es trägt, glaube ich, schon dazu bei. Also ich denke, der Mensch Pep Guardiola will sich in München wohlfühlen mit seiner Familie, will, dass alles passt. Er will nicht so Verhältnisse wie in Spanien. Er will da in Ruhe seine Idee vom Fußball vermitteln. Was sein könnte, dass er halt wirklich sagt, ich will hier mit dem Knall gehen, ich will versuchen, nochmal die Champions League zu gewinnen und vorher gehe ich vielleicht auch nicht. Das weiß ich nicht, aber ja. Es ist sicher nicht der ausschlaggebende Punkt. Der ausschlaggebende Punkt ist immer Geld und die Verlockung auf irgendwas. Ist ja klar. Und wenn dann Man City wirklich herkommt und sagt, wir geben dir 25 Millionen Gehalt im Jahr, natürlich wird er dann gehen. Wie immer im Leben. Geld regiert die Welt. Wie zu 99% aller Fälle.
Das auf jeden Fall. Aber ich hatte auch so irgendwie das Gefühl, eben diese, so wie es jetzt ist natürlich totale Eskalation, aber wenn man es so sagen will, diese Beziehung Pep Guardiola und FC Bayern, ich hatte nie so das Gefühl, dass das so eine ja, an dem Punkt angekommen ist, wo ich dann so hatte, ja, boah, das ist jetzt ist es eine Einheit und jetzt passt
Ja.
es zusammen und jetzt macht er noch auf jeden Fall so lange weiter, wie die Führung ihm das Vertrauen ausspricht und sagt, ja, hier, wir geben dir einen Vertrag,
Absolut, das
sondern schon
ist.
eher so, ja, das ist ein cooler Verein, ich habe hier Mittel und Möglichkeiten, gute Voraussetzungen und da beweise ich mich jetzt selber auch nochmal und
Ja.
werde dann nochmal erfolgreich und dann ist das nochmal so hier noch ein Erfolg in meiner Laufbahn, den ich abhaken kann.
Absolut, sehe ich ganz genauso. Er hat sich halt nie wirklich 100% identifiziert mit dem Club. Jetzt glaube ich aber, egal zu welchem anderen Verein außer Barcelona er gehen würde,
Das
ist er überall
genauso. Ja,
genauso. Er wird
das
sich doch
glaube ich
mit
auch. Das
Manchester auch
glaube
nicht
ich. Genau,
identifizieren.
das glaube ich absolut auch. Und das Zweite, was ich noch finde, da wundere ich mich auch, da habe ich mich ja, hab ich ja auch schon gesagt, dass ich das auch jetzt komisch fand beim Schweinsteigerwechsel. Und jetzt ist es auch so, ich finde, es müsste mehr aus anderen Teilen aus dem Verein, so wie das früher, fand ich, dominanter war mit dem Uli Hoeneß,
Ja.
sich auch jemand mal jetzt hinstellen und sagen, ja, jetzt seid's mal ruhig, hier Pep Guardiola ist super, also.
Naja.
Und was soll das? 30 auspfeifen geht nicht. Und weißt du, so
Ganz
einfach
genau.
da in die Bresche reinspringen
Ey.
und einfach mal auf den Tisch hauen.
Was glaubst du, was Uli Hoeneß da gemacht hätte? Ey, Matthias Sammer, schön und gut, der leistet sich seine Scharmützel mit Rudi Völler. Aber klar, da hätte er hingehen müssen und sagen müssen, jetzt. Ruhe jetzt, ich hau auf den Tisch
Genau, also
jetzt.
da müsste
Oder
sowas,
weißt du,
ihr seid für die Scheißstimmung verantwortlich.
genau,
Sowas.
ein Uli Hoeneß hätte auch wunderbar es geschafft, andere Themen zu kreieren, aus dem
Genau,
Nichts heraus, über
das
die man
meine ich
redet, dass
ja.
die Presse nicht reden muss über so einen Kack wie,
Die Mann, also
redet
so,
Pep Guardiola mit vor 3000
genau, das
Leuten?
aus der Schusslinie
Ja,
nehmen
es ist.
praktisch. Also.
Weiß nicht, ob man das lernen kann. Matthias Sammer werde ich persönlich auch einfach immer noch nicht warm. Nicht den Typen sehe, der verkörpert für mich einfach nicht den FC Bayern. Klar, Christian Nerlinger war, keine Ahnung, auch so eine Pfeife, so auf eine gewisse Art und Weise, aber er war immerhin noch so ein bisschen mehr FC Bayern. Keine
Ja,
Ahnung,
das schon,
ich weiß es
wobei
nicht.
ich, also klar, diese Identifikation mit dem FC Bayern gibt es nicht, aber ich war eigentlich immer schon, also ich fand hatte schon immer den Eindruck, dass der Sammer recht kompetent ist. Also von daher,
Dann weiß ich es nicht.
aber das kann er natürlich gar nicht ersetzen, aber das würde ich jetzt auch nicht vielleicht von ihm erwarten, sondern dann auch vom Rummenigge oder so.
Ja,
Eben von
stimmt.
solchen, von diesen, von dem Bayern halt. Weißt du, einen, also der jetzt schon lange im Verein ist
Ja.
und ja, das hat man jetzt in letzter Zeit immer ab und zu oder ja, immer mal wieder vermisst, dass
Man
da
merkt ja
Statements
auch,
kommen, klar.
Pep fährt ja die gleiche Schiene wie in Barcelona. Er gibt nur nach dem Spiel und auf Pressekonferenzen Interviews. Ist ja niemand, der irgendeiner Zeitung, irgendeiner Fernsehstation, irgendjemandem ein Interview gibt. Vielleicht wäre es, weiß ich nicht, auch da wichtig, mal ein länger professionell vorbereitetes Interview zu geben und auch selber mal ein paar Sachen klarzustellen von seiner Seite. Ich weiß es nicht.
Summa summarum wird es so sein, wie wir
Ja.
es auch schon festgestellt haben und uns auch viele Le oder einige Leser geschrieben haben. Irgendwann mal die ganzen Leute, die jetzt pfeifen, wird man einfach nur zurückblicken und sagen:
Ja.
Boah, könnten wir doch jetzt nur einen Pep Guardiola als Trainer bekommen?
Ja,
Könnten
klar.
wir jetzt so Spieler wie Mario Götze verpflichten und so? Aber das ist halt immer so, ne? An irgendwas meckert man dann immer rum.
Das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner. Basti, lass uns die Jetztzeit verlassen und lass uns zurückfliegen
Wurde schon
ins
wieder
Jahr
Zeit.
1950. Jetzt haben wir es doch nochmal geschafft, 40 Minuten vorzulabern, obwohl es eigentlich heute nur über die Erfolgsgeschichte gehen sollte. Aber das musste sein. Leute, einige Folgen haben wir die Erfolgsgeschichte jetzt nicht gemacht, aber jetzt ist es wieder an der Zeit. Das Projekt Erfolgsgeschichte soll einfach weitergehen und wir wollen euch weiter in Dekaden durch die glorreiche und bewegte Geschichte des FC Bayern führen. Felix ist ja heute nicht da, deswegen machen das Basti und ich hoffe, ich kann noch sprechen nach dieser Odyssee und ich fange aber einfach mal an. Wir schreiben das Jahr 1950. Deutschland und Bayern und München befindet sich noch in den Nachwehen des Zweiten Weltkrieges. Unser Präsident ist wieder Kurt Landauer, unser Trainer Alf Riemke. Und ich zitiere hier die Chronik: Im Frühjahr 1950, also im Jubiläumsjahr, trat die Torhüter-Kalamität in verstärktem Ausmaße in die Erscheinung und beeinflusste unseren Tabellenplatz so, dass wir erst mit dem wirklichen Einsatz und Elan durchgeführten Spiel gegen FFV in München aufatmen konnten. Die Chronik. Also, man war bis zu diesem Spieltag wirklich dem Abstieg sehr, sehr nah. Der Sturm tatsächlich war nicht verantwortlich, denn wir waren an der vierten Stelle der meistgeschossenen Tore der Südoberliga-Vereine, aber hinsichtlich der Gegentore an der 15. Stelle, was dazu führt, dass wir, oder was aussagt, dass wir ein großes Torhüterproblem haben. Am Trainer konnte es nicht liegen, so sagt man damals, er hatte die Mannschaft im Vorjahr bis zur Teilnahme an der deutschen Meisterschaft geführt. Und noch schlimmer, im März, nach 7 Jahren und 16 Spielen, gelingt den Löwen der erste Sieg im Derby gegen den FC Bayern mit 3:2. Man reagiert prompt und im Sommer wird David Davison als Übungsleiter verpflichtet und er ist der erste Engländer eines süddeutschen Clubs in der Nachkriegszeit. Wir erinnern uns, wir hatten schon öfter mal wie Taylor englische Trainer und wir erinnern uns auch, schon damals gab es beim allerersten englischen Trainer eine Mitgliederversammlung, weil die Bedenken waren, oh, die Engländer, die saufen so viel, die fallen hier vielleicht negativ auf. Und was passiert? David Davison muss infolge einer Schlägerei in einem Wirtshaus sowie mangelnder Erfolge den Verein wieder verlassen. Man stellt sich das heute vor. Pep Guardiola
Skandale.
Wird entlassen, weil er im Katalonien-Shirt wild randalierend im Hofbräuhaus um sich prügelt. Naja. Herbert Bertelmoll wird Spielertrainer als Nachfolger und übernimmt dann oder übergibt kurz danach an Alf Riemke das Amt. Es ist bereits sein dritter Feuerwehreinsatz nach 1947-48 für Pöttinger und 48-49 für Dietl. Was ein bisschen problematisch ist für den FC Bayern, auch mit dem im Finanziellen her, ist, dass nur noch 17.000 Zuschauer nur noch in Anführungsstrichen pro Spiel kommen. Und wir haben mit Jakob Streitl nur einen einzigen Nationalspieler im Dress der Bayern. 1949-50 wird der FC Bayern nur 13. 3 Punkte vom Abstieg entfernt und, unsere schwache Abwehr fängt 70 Gegentreffer in 30 Spielen. Die Löwen werden 9. Die Abendzeitung titelt daraufhin: Münchner Fußballkrise. Der Stand zum 50. Jubiläum, so sagt es die Chronik und so werde ich es euch verkünden, 1433 Mitglieder, 1080 Senioren, 131 Jugendliche, 222 Schüler, eine Ligamannschaft, 5 Altmannschaften, 5 Altherrenmannschaften, eine Jungmann, 7 Jugend- und 10 Schülermannschaften. Ich zitiere: 50 Jahre Geschichte des FC Bayern München sind in gedrängter Kürze zusammengefasst worden. Diese langen Jahre waren reich an Erfolgen, aber auch ebenso reich an Enttäuschungen. Mehr als einmal war der Club nahe daran, seine Existenz zu verlieren. Aber dank der hingebenden Arbeit, der Tatkraft und des Einsatzwillens seiner leitenden Männer, dank einer stets opferbereiten Mitgliedschaft und deren Treue zum angestammten Verein und vor allem dank der unermüdlichen Schaffensfreude, vor allem seiner aktiven Spieler, hat der Club allen Stürmen seiner Zeit getrotzt. Geeint und geschlossen steht der FC Bayern heute an seinem 50. Wiegenfeste da. Geachtet von der Münchner Sportgemeinde, ebenso wie von den übrigen Vereinen im Süddeutschen und Deutschen Fußballbund. Von ganz bescheidenen Anfängen herauf hat der Club diese Stellung mit eigener Kraft errungen. Jener Bayerngeist, der bereits seine Gründung beseelte, hat sich besonders in den Stunden der Not immer durchgesetzt. Die Bilanz 1949-50, 30 Spiele, 11 gewonnen, 3 unentschieden, 16 verloren, 56-70 Tore. Höchster Sieg 4:1 gegen Jan Regensburg. Höchste Niederlage 6:1 gegen Spielvereinigung Fürth. Zur Geschichte nochmal, damit wir das Ganze in Kontext bringen. Zum ersten Mal oder ein Jahr nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland werden offizielle diplomatische Beziehungen aufgenommen zu Frankreich. Der Pro-Kopf-Verbrauch im Jahr an Bier der Deutschen liegt bei 36 Litern und bei der Landtagswahl muss die CSU eine verheerende Niederlage hinnehmen. Nur 27% Stimmen, 17,9% Bayern-Partei, 27,4% Stimmen der SPD. Um weitermacht, würde ich sagen, der Basti, ja. Basti, willst du hier das nehmen oder weißt du, was ist da?
Ja, übernehme ich gleich, aber
Du hast noch was.
Genau, noch zum Alvin Alf Rienke haben wir noch eine Kleinigkeit rausgesucht. Und zwar ist der gute Herr geboren am 2. Februar 1910. Und obwohl er dann ersetzt wurde durch den David Davidson, war sein Ruf beim FC Bayern eigentlich recht gut. Nach seiner Abdankung als Trainer im Sommer 1952 schrieb die Vereinszeitung: Es ist nicht so, dass Alf, weil die Mannschaft in einen Tief geriet, nichts mehr galt. Im Gegenteil, Rienke bat schon zur Zeit der Mannschaftshochkonjunktur um seine Enthebung, da ihm seine anderen Ämter und sein Geschäft zu viel abverlangten. Er hinterlässt den neuen Herren ein gutes, aber etwas verstimmtes Instrument. Wir wollen es wollen also mal abwarten, wie sie darauf spielen. Einige Wochen später konnte man lesen, Alf Rienke hat der Vorstandschaft ein ärztliches Zeugnis vorgelegt, das keine andere Wahl mehr zuließ, als ihn zu entlasten. Trotzdem war Rienke später weiterhin im Trainerbereich tätig, zum Beispiel trainierte in der Folgezeit die bayerische Länderauswahlmannschaft. In den 70er Jahren gehörte er zum DFB-Spielausschuss und war Betreuer der deutschen Olympia-Auswahl bei den Spielen von München 1972. Nach dem Krieg betrieb er ein Sporthaus, zuerst in der Königstraße, dann in der Karolinenstraße 5. Und 1947 übernahm er noch einmal für einige Monate den Trainerjob bei Fürth. Also das war so noch ein bisschen aus seiner Laufbahn. Und da haben wir so ein nettes Logo von seiner,
so geil.
Von seinem ihre Sportausrüster, Sporthaus Riemkamp. So einem alten Lederfußball drauf, Nürnberg-Karolinenstraße 5.
Du musst dir noch die Telefonnummer.
Ruf 25134.
Ruf 25134.
Ja, wo heute www.riemke.de stehen würde.
Liked uns bei Facebook.
Genau, stimmt.
Folgt uns auf Twitter.
Ja.
Ruf 21.
So viel noch zu einem der wichtigen Persönlichkeiten aus der Zeit. Und dann mache ich weiter mit dem Jahr 1951. Ja, sportlich geht's wieder eher in Richtung unteres Tabellenende. Man wird belegt den 9. Platz. 7 Punkte zum ersten Abstiegsplatz. Und zu der Zeit wird dann Präsident Landauer von Julius Scheuring ersetzt, da er keine Akzente im Verein setzen konnte. Also, naja, so typisch, wie es ja heute auch ist, bleiben die Erfolge aus, dann purzeln irgendwann mal die Köpfe. Im Mai 1951 waren Vereinsnachrichten zu lesen: Dem Ruf der Zeit folgend ist mir der Führung des Clubs ein jüngerer Mann betraut worden. Kurt Landauer wurde in der Generalversammlung am 10. April als Präsident des FC Bayern nach einer Kampfabstimmung von Julius Scheuring, dem bisherigen Vorsitzenden des Vergnügungsausschusses, abgelöst. Im Sommer dann wird Trainer Dr. Max Schäfer, ein promovierter Sportlehrer, der von den Löwen kommt, bei uns eingestellt. Der hat mit den Löwen 1942 den Pokalsieg errungen, den ersten. Der gute Mann ist 1907 in Landshut geboren und hat bis zum 15. September 1990 gelebt und sorgte dann für einigen Wirbel in der Hauptstadt. Er war promovierter Sportlehrer am Oskar-von-Müller-Gymnasium, hat er unterrichtet und galt als strenger, mitunter unerbitterter Motivationskünstler. Georg Pledel, der von 1945 bis 1955 unter ihm spielte, sagte über ihn: Er verstand es, uns so zu begeistern, dass wir sogar in Freundschaftsspielen gemeint haben, es gehe um die Weltmeisterschaft. Ja, sowas bräuchte man mal beim Audi Cup.
Ja, das ist der Style.
Aber auch durch seine Motivationskünste konnte er den FC Bayern nicht aus der Abstiegsgefahr führen. Wie gesagt, man war in der unteren Tabellenhälfte angekommen und hat sich die nächsten Jahre auch erstmal nicht dort befreien können, wie wir noch hören werden. Im Grünwalder Stadion wurde ein neuer Rasen verlegt. Und zwar hat man eine Drainageanlage eingebaut, sodass der Rasen nun den Pflichtaufgaben
Konnte man damals wirklich schon so professionell Rasen verlegen wie heute? Das ist ja der Wahnsinn.
Oder haben sie noch kein Hybridrasen gewesen sein.
Ja, wahrscheinlich nicht. Nee.
Aber für damalige Zeit war es wahrscheinlich wie dann irgendwann mal Rasenbewässerung und so weiter ein technischer Fortschritt. Trotz der schlechteren fußballerischen Leistung, die Fans sind den FC Bayern treu geblieben. 35 Zuschauer war der Saisonrekord. Ja, gegen Club. Das ist ja immer die gegen die fränkischen Vereine. Das waren ja zu der Zeit
Klassiker.
Genau, 35.000 Zuschauer im Grünwalder Stadion. Haben eine 1-2 Niederlage gesehen.
Wo haben die eigentlich alle hingepasst?
Ja, es sind mehr Zuschauer als jetzt.
12.000 Zuschauer im Amateure-Derby. 35.000 Zuschauer.
Ja, die haben sie überall dann hingequetscht. Das wird man dann nachher auch nochmal hören. Die Bilanz 50, 51, 34 Spiele, 14 gewonnen, 5 unentschieden, 15 verloren. Torverhältnis 33-35. Höchsten Sieg kann man gegen die Kickers Offenbach erzielt mit 6-0 und unsere höchste Niederlage auch gegen die Hessen, gegen Eintracht Frankfurt mit 1-4. Ja, geschichtlich. Der ADAC spricht sich gegen die Geschwindigkeitsbeschränkung der Polizei und Verfolgung von Rasern aus. Also Deutschland, der Autostaat, freie Fahrt für freie Bürger. Ja. Im September 1951 hier, das wäre jetzt eigentlich eine News für unseren Bierminister, das Märzenbier, das ausschließliche Wiesenbier wird durch ein anderes Bier Konkurrenz geschaffen. Und zwar bringt die Augustinerbrauerei ihren Edelstoff auf die Wiesen.
Ich wusste nie, was Märzenbier ist, genau, weil ich habe hier auch mal so. Okay.
Genau, also
das
ist das
spezielle Bier fürs Oktoberfest.
Ja, anscheinend. Oder zu der Zeit wurde anscheinend ausschließlich dieses Märzenbier als Wiesenbier ausgeschenkt.
Und Edelstoff war Augustiners Wiesenbier dann.
Das wurde dann neu eingeführt 1951 und das höher vergorene, schlankere und süffrige Getränk eroberte in haustypischer Abwandlung der jeweiligen Brauereien ein Wiesenzelt nach dem anderen. Genau, das war 1951. 1952, unser Präsident ist dann immer noch der neu gewählte Julius Scheuring, Trainer der besagte Motivator Dr. Max Schäfer. Den Tiefpunkt der Saison erleben wir am 31. März, als wir gegen die Stuttgarter Kickers mit 2-9 verlieren. Und das ist bis heute die höchste Niederlage in der in einem Nachkriegspflichtspiel. 9-2. Am 5. Oktober 1952 gehört Hans Bauer als einziger Spieler dem WM-Aufgebot an und bekommt einen Einsatz gegen Paris in Frankreich. Genau, andersrum. In Frankreich. In Paris gegen Frankreich. Was dann mit 1-3 endet. Die Derby-Bilanz der letzten Jahre wird aufgefrischt. Beim Auswärtsspiel wieder gegen 30.000 Zuschauer wird ein 0-2 Halbzeitrückstand noch in ein 2-2 umgebogen. Eine echte Feierstunde im Fanlager der Roten gab es dann im Rückspiel Anfang Februar. Nach 5 sieglosen Derbys konnte mit einem 2-0-Sieg durch Treffer von Meier und Bachel endlich wieder beide Punkte auf der Habenseite verbucht werden. Achter Platz am Ende der Saison, erneut negatives Punktekonto, 30 Spiele, 11 gewonnen, 7 unentschieden, 12 verloren.
Ja.
Torverhältnis 53-54. Also fußballerisch ziehen schwarze Wolken im FC Bayern Himmel auf. Der höchste Sieg gegen VfL Neckarau mit 4-0 und schon erwähnt, die historische Niederlage von 2-9 gegen die Stuttgarter Kickers. Am 27. März wird das Attentat auf Bundeskanzler Konrad Adenauer verübt. Der Paketbombe. Dabei wird der Polizeibeamte Karl Reichert getötet. Am 8. Juli 1952 der erste Zebrastreifen Deutschlands in der Neuhauser Straße.
Wow.
Der ADAC hat bestimmt gleich Proteste eingelegt. Hier, Raser nicht verfolgen, Zebrastreifen, was soll das?
Wahrscheinlich, ja.
Und das Hofbrauhaus-Festzelt ist das erste Mal auf der Wiesn. Cool. Genau, und dann würde ich das Wort an den Ruben übergeben.
1953. Schon wieder kriegen wir einen neuen Präsidenten, weil Präsident Julius Scheuring wird abgelöst vom Triumvirat Adolf Fischer, Kali Wild und Hugo Taisinger. Wir verbessern uns immerhin um einen Platz auf Platz 7 mit ausgeglichenem Punktekonto. Unser Trainer Dr. Max Schäfer musste aber ohne Stürmer Franz Bachel, er wechselt zum BC Augsburg, und Rudolf Scholz, er wechselt zu den Stuttgarter Kickers, gegen die wir also übel verloren haben, planen. Zu Bayern hingegen kam Gerd Schädlich von Holstein Kiel. Unser Abwehrorganisator Jakob Jackel Streitel zeigte ungewohnte Schwächen und bekam nur wenige Einsätze. Was jetzt sehr blöd war für unseren Verein, 1860 steigt in die zweite Liga ab. Wie heute werden manche jubeln, noch damals bedeutete das einen Verlust extrem lukrativer Einnahmen, weil im Derby im Schnitt 25.000 Leute ins Stadion kamen. Daher wurde auch dann der Verdacht geäußert, Bayern würde den Löwen in den Derbys Schützenhilfe leisten. Das letzte Spiel auch wurde dann gepfiffen von einem Schiedsrichter aus Nürnberg, obwohl Nürnberg auch im Abstiegskampf war. Es ging nach 2:0 Führung der Löwen unentschieden aus, ein ungerechtfertigter Platzverweis für die Löwen. Also alles so ein bisschen komisch.
Ja, im Derby am 28. Dezember in der Oktoberfestzeit gibt es hier ein Zitat aus einer Sportzeitschrift, da hat der FC Bayern 2:1 gewonnen. Der FC Bayern hätte gelinde gesagt mit 5 Toren Unterschied diese Partie gewinnen müssen. Ja. So erschreckend groß war seine Überlegenheit im Feld.
Und da. Ja, da sieht man mal. Komisch. Trainer Schäfer kehrt zurück zum TSV 1860 und Georg Bayerer wird neuer Trainer vom FC Bayern. Er ist ebenfalls Ex-Löwe und gehörte damals zum Beispiel zur Pokalsiegermannschaft von 1942. Unsere Bilanz 52-53-30 Spiele, 12 gewonnen, 6 unentschieden, 12 verloren, immerhin mehr Tore geschossen als kassiert, 59-56. Höchster Sieg 4:0 gegen Viktoria Aschaffenburg, höchste Niederlage 0:4 gegen VfB Stuttgart. Geschichtlich einzuordnen. Verheiratete Frauen dürfen ein Bankkonto eröffnen und ganz besonders krass fand ich, am 1. Mai gab es einen Protestzug zum Thema freier Samstagnachmittag. Da ging es darum, dass man am Samstag auch nach 14 Uhr geöffnet haben darf, zum Beispiel der C&A, und das ist derart ausgeartet, dass es einen Wasserwerfereinsatz gab und einen Toten. Muss man sich heute mal vorstellen. Wahnsinn. Bundestagswahl damals, CDU, CSU erreichen 45%, Konrad Adenauer gewinnt quasi, die SPD 29,8% mit Erich Ollenhauser, FDP 9%. Und ja, das war's. 1954, ihr wisst es ja mit Sicherheit, ein wichtiges Jahr im deutschen Fußball insgesamt. Unser Präsident waren wie vorher Adolf Fischer, Kali Wild und Hugo Taisinger. Unser Trainer war wieder ein neuer Trainer, nämlich Georg Knöpfle, der kam für Georg Geierer. Wiederum ein Platz im Mittelfeld für uns, nämlich 9. Aber wir haben einen neuen Torwart geholt. Karl Adam, Ex-Nationalspieler, kam vom TuS Neuendorf zu Bayern und erstmals seit 4 Spielzeiten haben wir weniger als 50 Tore kassiert. Am 9. Mai 1954 hat dann der 15-fache Nationalspieler Jakob Jackel Streitel, Bayerns wichtigster Akteur der Nachkriegszeit, seine Karriere beendet. Wir haben schon mal darüber gesprochen, das Abschiedsspiel gegen Manchester City mit dem damals deutschen Torwart Bernd Trautmann vor 33.000 Zuschauern ging 3:3 aus und haben wir in der letzten Folge besprochen. Ein richtig episches Spiel. Bei der WM 1954, die wir dann gewonnen haben in der Schweiz, kam lediglich Hans Bauer als einzig deutscher Spieler zum Einsatz. 2 Einsätze allerdings nur. Sein Debüt in der Nationalmannschaft hat er 1951 beim 4:1 in Essen gegen Luxemburg gegeben. Nach Haringer 1934 in Italien, 1938 Goldbrunner und Streitel in Frankreich war er der 4. Teilnehmer des FC Bayern bei einer WM. Ich zitiere Franz Walter: Im guten Sinne haben wir Hans Bauer den Schönen genannt. Er war immer korrekt gekleidet und achtete sehr auf sein Äußeres. Ein prima Kerl. Immer hat er das Optimale gebracht für den Fußball, für den hat er gelebt. Es war eine Ehre für ihn, in der Nationalmannschaft zu spielen und wir konnten uns immer auf ihn verlassen. Horst Eckel hat gesagt, er sah als Verteidiger nicht nur in Zweikämpfen gut aus. Hans hatte ein scharfes Auge fürs Spiel und einen genauen Pass. Und das ist die Schärfe, die ich als Torwart beim FC Bayern brauche. Nein, kleine Anspielung auf Manuel Neuer. Ein sehr anständiger Mann. Für ihn war es ein Erfolg, dass er 54 in der WM-Auswahl stand. Die Bayern sind damals noch nicht so groß gewesen als Verein. Wir waren 22 Mann, keine Ersatzleute, ein richtiges Team.
Also ich hatte ja jetzt gedacht, du denkst an die Sprüche von die Manuel Neuer in den Mund gelegt und ich dachte jetzt, da kommt dann irgendwas, er sah nicht nur als Verteidiger in den Zweikämpfen gut aus, sondern auch so, weil er dann auch noch der Schöne genannt wurde.
Genau. So. Sondern auch dank seiner Vollausstattung von C und A, denn die brauche ich, um der Schöne genannt zu werden. Den Blick fürs Spiel verschafft mir mein Partner Vielmann, der mich immer mit den topaktuellsten Brillen seiner Zeit ausstattet.
Ja, Ruhm, sie können es, glaube ich, auch hier Pressesprecher für Manuel Neuer werden, oder?
Lassen wir das. Gegen Ungarn als Herberger nur die zweite Garnitur auflaufen ließ, beim 3:8 in der Niederlage war er dabei und gegen die Türkei beim 7:2 Sieg. Der Titelgewinn, kann man so sagen, fand also ohne nennenswerte Unterstützung aus München statt. Erich Hahn, ebenfalls Bayern-Spieler, nette Anekdote, verpasste den Einsatz, weil er lieber auf die Trabrennbahn zum Wetten ging, als zu Herbergers Lehrgang. Okay, kann man so machen wie heute auch, ein waschechter Skandal damals, okay. München hat allerdings den Helden von Bern dennoch einen begeisterten Empfang bereitet. Oberbürgermeister Wimmer freute sich besonders, dass mit Hans Bauer, ein Mitglied des FC Bayern, auch ein Münchner in der deutschen Expedition dabei war. Was aber alle nicht wussten, ist, dass den WM-Titel die Deutschen nicht zuletzt einem ehemaligen Bayern-Pionier zu verdanken haben. Da nochmal ein Dankeschön an Basti, der das rausgefunden hat. 1959 wurde der DFB beim FIFA-Kongress in Rio de Janeiro wieder in die Fußballfamilie überhaupt erst aufgenommen. Und Gus Manning, Bayern-Mitbegründer und DFB-Mitbegründer, der 1905 in die USA ausgewandert war, siehe unsere allererste Folge, saß damals am Verhandlungstisch als Vertreter der USA im FIFA-Exekutivkomitee seit 1948 und war einer der vehementesten und aufgrund seiner jüdischen Herkunft glaubwürdigsten Befürworter für die Rückkehr des DFB in die FIFA. Also kann man sagen, dass bloß, weil sich ein FC Bayern Gründungsmitglied und ein DFB Gründungsmitglied in den USA für die USA oder in Rio de Janeiro als Mitglied oder Vertreter der USA dafür eingesetzt hat, dass der DFB überhaupt wieder mit in der FIFA ist und in die WM mitspielen darf, sind wir damals Weltmeister geworden.
Das war schon wieder eine legendäre Geschichte. Als
ich das super, also super, super Story. Für viele ist der 4. Juli 1954 das eigentliche Gründungsdatum der Bundesrepublik. Was der WM-Finaltriumph in 90 Minuten an internationalem Renommee beschert, kann die Politik zuvor in knapp einem Jahrzehnt seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht erreichen. Deutschland ist wieder wer. Das Wir-Gefühl einer Nation ist zurückgekehrt. So sagt die Chronik 100 Jahre FC Bayern München. Auf einen wollte man noch ganz besonders eingehen, nämlich auf Ludwig Wigerl-Landerer. Geboren 1937 war Ludwig ein konsequenter Stopper, der bereits 1954 in der Oberliga debütierte. Er stand im Notizbuch von Sepp Herberger, wurde allerdings nie eingesetzt. 101 Oberliga-Einsätze beim FC Bayern. Deutscher Pokalsieger 1947, er verließ den Verein 1960 und spielte 1963 bis 1965 für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Er kehrte aber danach nach München zurück und übernahm beim Amateurverein ESV München ab der Saison 67-68 das Amt des Spielertrainers. Auch von ihm haben wir so ein gemaltes Porträt. Ein ja bisschen schmächtiges Bürschlein, aber sehr nett sieht er aus, der Ludwig Landerer. Unsere Bilanz 1953-54. 30 Spiele, 9 gewonnen, 10 unentschieden, 11 verloren, 42-46 Tore. Höchster Sieg 5:1 gegen Viktoria Aschaffenburg. Höchste Niederlage 0:5 gegen FCN. Geschichtlich einzuordnen, liebe Leute. Zwischen 54 und 57 entsteht der Silfenstein-Speicher. Damit wird die reißende Isar gezähmt. München und Edinburgh werden Partnerstädte und ganz wichtig, Leute, am 17. Juli, ein paar Tage nach dem legendären WM-Titel, der Deutschland geeint hat, 1954 wird Angela Merkel in Hamburg gewonnen. Gewonnen, ja, vielleicht auch. Ich übergebe ins Jahr 1955 zum Basti.
Genau, am 3. April nach einem 1-1 gegen die Stuttgarter Kickers ist es jetzt soweit. Der Abstieg ist nicht mehr abzuwenden. Es hat sich die letzten Jahre angekündigt, die sportlichen Leistungen waren auf einem niedrigen Niveau angekommen und die Katastrophe ist jetzt 1955 passiert. Am 24. April, 16. letzter Platz, Abstieg in die zweite Liga Süd. Der einzige in der Geschichte des FC Bayern. Nur 15 Punkte aus 30 Spielen wurden erzielt und 11 Punkte Abstand zum Nicht-Abstiegsplatz lagen vor uns. Trainer war damals Georg Knöpfel, der kurz vor Jahresende von Präsident Dr. Adolf Fischer geschasst wurde. Am Nachmittag des 19. Dezember findet sich die Vereinsführung zu einer Krisensitzung zusammen. Das Ergebnis ist eine einstweilige Beurlaubung des erst zu Saisonbeginn gekommenen Trainers. Betrachten Sie sich bitte einstweilen als beurlaubt, bis Sie von mir hören. Teilt ihn Präsident Dr. Adolf Fischer mit.
Und er hat nie wieder von ihm gehört wahrscheinlich.
So wird es gewesen sein, ja. Knöpfel war der 8. Trainer in 10 Jahren und genoss einen guten Ruf. Es waren hohe Erwartungen in ihn gesetzt worden.
Trainer in 10 Jahren.
Der Kader war allerdings zu mittelmäßig. Ja, ist schon ein guter Verschleiß, gell?
Ja.
Also, aber man hat ja gesehen, die ganzen letzten Jahre da hat irgendwie nicht gepasst und ja, wie es in dem Geschäft heute ist und auch schon früher war, bleibt der Erfolg aus. Ich sag's nochmal, dann rollen die Köpfe. ja, also die Schuld war aber nicht allein beim Trainer zu suchen, der Kader war auch einfach nur mittelmäßig und das Training wurde nun von unseren alten Kämpfen Jackel Streitl und Bertel Moll übernommen. Streitl war nach der Karriere Verbandsjugendtrainer und Moll im Spielausschuss Vorsitzender. Trotz der schlechten Leistung kamen im Schnitt immer noch 15.600 Zuschauer zu den Spielen, also die Fans sind der Mannschaft treu geblieben. Spitze waren in der Saison nur die Bayern-Fans. Trotz dieser katastrophalen Bilanz konnte unser Verein in dieser Saison 15.600 den besten Zuschauerschnitt aufweisen. Vereine wie Eintracht Frankfurt, Karlsruhe, der SC, 1. FC Nürnberg und VfB Stuttgart, die zum Teil deutlich besser abschnitten, ließ man in der Bilanz hinter sich. Und die Löwen, die abgestiegen waren, steigen wieder auf. Das heißt, wieder keine Derbys, wieder keine 30.000 Zuschauer Welt. Im Grünwalder Stadion, wieder Einnahmen verloren. Ja, die Bilanz, 30 Spiele, nur 6 gewonnen, 3 unentschieden, 21 verloren, Torverhältnis 42-76. Wir hatten trotzdem eine 6-0, einen 6-0-Sieg gegen den VfR Mannheim, unsere höchste Niederlage, mal wieder 1-6 gegen Glub. Ja, wie so oft in dieser Zeit.
Glubberer.
Das waren noch Zeiten für die Franken. Ja, geschichtlich. Die Amperwerke und die Isar-Werke GmbH fusionieren zu den Isar-Amperwerken, die man ja heute auch noch kennt. Und am 20. Dezember 1955 wird das Anwerbeabkommen mit Italien geschlossen. Dann kommen wir ins Jahr 1956. Unser Präsident Alfred Reitlinger, also nicht, wir haben nicht mehr ein Triumvirat, sondern Alfred Reitinger ist unser neuer Präsident. Ehrenpräsident Landauer appelliert vor dem Unternehmen Wiederaufstieg an die Spieler, ganz dem Verein zu gehören. Also Landauer im Hintergrund zieht immer noch Fäden. In der zweiten Liga Süd muss man sich nun unter anderem mit ASVK, TSV Straubing, FC Penzberg und VfL Neustadt messen. Trotzdem verlief der Aufstieg in die Oberliga mühsam und die Bayern konnten erst in der Rückrunde in Schwung geraten. Am 13. Mai 1956 wurde dann durch ein 3-3 beim Karlsruher FV der zweite Platz in der zweiten Liga Süd hinter dem FC Freiburg gesichert und man schaffte dadurch den direkte Rückkehr in die Erstklassigkeit. Gegen Freiburg gingen beide Spiele verloren. Auch hier waren jeweils 30.000 Zuschauer zugegen.
Schon geil.
Ja, und ja, genau. Trotz des Ausstiegs man hatte die meisten Treffer erzielt, 89, war das Ganze eigentlich eine knappe Geschichte, also keine Selbstverständlichkeit. Nur 2 Punkte trennten uns vom FC Singen 04 und erst am vorletzten Spiel schafften die Münchner den Sprung zurück ins Oberhaus. Mhm. Entscheidend war das direkte Aufeinandertreffen mit dem FC Singen, wo man beide Partien für sich entscheiden konnte. Daheim hat man 4-0 gewonnen und auswärts 1-4. Und das Spiel, was dann sozusagen den Aufstieg fixiert hat, war gegen den FC Penzberg.
Penzberg?
Ja, FC Penzberg. Wie gesagt, hier auch Straubing hat man auch gemacht. FC Penzberg, ja. Am 6. Mai 1956, am vorletzten Spieltag der Saison, reicht der von Bertel Moll trainierte Bayern 11 theoretisch einen Sieg, um den Aufstieg in die Oberliga Süd klarzumachen. 18.000 Zuschauer im Grünwalder Stadion waren zugegen und es scheint unmöglich, dass der dritte FC Singen 04 in 2 Partien 2 Punkte und 20 Treffer aufholt. Man kann demnach eigentlich beruhigt ins Spiel gegen den FC Penzberg gehen. Bayern ist aber nervös, klar, wenn es um Aufstieg geht. Und Penzberg übernimmt zunächst das Ruder. Die Abwehr um Nationalspieler Hans Bauer agiert wackelig und lässt mehrere Chancen zu. Torwart Hoffmann rettet mehrfach in letzter Sekunde und kann das 1-0 in der 37. Minute durch den Penzberger Mittelstürmer Huber jedoch nicht verhindern. Dies wirkt wie ein Weckruf und die Bayern erspielen sich endlich Chancen. Doch Peter Vollhorn und Heinz Lettl vergeben. In der zweiten Halbzeit wird Bayern dann endlich der Favoritenrolle gerecht. Ein Fernschuss in der 49. Minute durch Thomas Meier führt zum 1-1. Kurz darauf verwandelt Heinz Lettl einen Handelfmeter zur 2-1-Führung. Nun hat Bayern das Spiel endgültig im Griff und 12 Minuten vor dem Spielende erzielt Hans Faltermeier das 3-1.
Yay.
Die Weichen für den Aufstieg sind endgültig gestellt. Auch der Anschlusstreffer von Penzberg durch Ludewig in der 83. Minute ändert daran nichts. Ja, und selbst in der zweiten Liga hat der FC Bayern immer noch 13.000 Zuschauer im Schnitt. Also die Fans sind dem Verein treu. Ein Zuschauerrekord, wir haben es ja schon gehört, gegen Freiburg waren 30.000 im Grünwalder Stadion und jetzt kommt in Kassel mobilisiert das Gastspiel des FC Bayern sogar 55.000 Zuschauer. Bayern Sieg 2-3. Das ist schon Wahnsinn.
Ja, das ist wie heute. Ja. Wo wir hinfahren, ist ausverkauft, liebe Freunde.
Und was passiert? Bayern steigt auf. Was machen die Löwen? Abstieg.
Weißt, die haben
wieder kein Angst. Derby. Also,
die Löwen haben Angst.
Glaube ich auch. Mit Absicht haben sie gesagt, na, gegen die Bayern wollen wir nicht spielen. Und was gab es als Prämie hier für den Aufstieg? Jeder der Bayern-Spieler bekam einen Hut vom Fachhändler. Ja. Da gibt es auch so ein nettes Bild in den Quellen, die ich gelesen habe, wo man dann so ein Mannschaftsbild sieht, wo so alle mit ihrem Hut stehen.
Muss ich es heute mal so vorstellen.
Vom Fachhändler.
Robben, Ribéry und so stehen
Champions League Premiere.
Am Marienplatz auf dem Rathausbalkon und da kommt der Fachhändler vorbei und überreicht jedem einen Hut.
Hier, ihr neuer Zylinder.
Oh Mann, wie sich die Zeiten ändern. Da muss ich an Messi denken, als er noch ganz jung war und Barca die Champions League gewonnen hat. Und im Flieger hat der Präsident, ich glaube Laporta oder so war das, oder wie heißt, war das damals, hat er jedem eine Rolex geschenkt, jedem Spieler. Dann hat der Messi das Mikrofon genommen. Präsidente, wir wollen keine Uhren, wir wollen Autos, wir wollen Häuser, wir wollen Inseln.
Oh Gott.
Da war der Typ 17.
Oh krass. Oh, das ist eigentlich keine löbliche Anekdote
von Messi. Wir wollen Messi. Hüte. Ja. Wir wollen keine Rolex, wir wollen Hüte. Verteilen Sie bitte Hüte vom Fachhändler.
Zur neuen Saison kam ein neuer Trainer, Willibald Hahn, Österreicher. Der hat die norwegische Nationalmannschaft trainiert und will nun nach dem Aufstieg im Konzert der Großen mitspielen. Mhm. Als Persönlichkeit haben wir Peter Grosser herauszustellen, am 28.09.1938 geboren, beim FC Bayern von 1957 bis 1963, 152 Spiele, 74 Tore, Davon in der Oberliga 134 Spiele und 65 Tore. Ist der Spross einer Münchner Fußballfamilie und kam 1956 als Jugendspieler zum FC Bayern, also ein Eigengewächs. 1957 hat er sein Debüt in der Jugendamateurnationalmannschaft gegeben und war ab 1958, 59 fester Bestandteil der Oberligamannschaft des FC Bayern. Ein großartiger Techniker und Regisseur, und schloss sich 1963 nach der Einführung der Bundesliga TSV 1860 an
Ach, komm.
und galt deshalb als Verräter bei den Fans.
Judas. Wie heißt er nochmal?
Peter Grosser.
Juan Grosser.
Juan Grosser. Er gab sein Debüt in der A-Nationalmannschaft am 26.09.1965 in der WM-Qualifikation gegen Schweden zusammen mit Franz Beckenbauer. Soweit sind
Krass.
wir.
Jetzt kommen.
Ja,
Jetzt geht's
immer mehr,
los,
gell?
dass wir die Leute auch
Gut.
kennen. Jetzt wird es immer schwieriger und übler für uns, weil jetzt gibt es dann schon Menschen, die haben das gesehen und hören uns wahrscheinlich zu. Und wir zwei Vollamateure reden über die Sachen, also seht uns das nach.
Was erzählen die Graupen da, die preißen in Lederhosen. 1965 bis 66 führte Grosser den TSV 1860 als Kapitän zur einzigen deutschen Meisterschaft. Also ein Bayern-Spross, der die Löwen zur Meisterschaft geführt hat. Das
Ciao.
sind wieder die Geschichten, die ich gern höre. Die Bilanz, 34 Spiele, 21 gewonnen, 4 Unentschieden, 9 Niederlagen, Torverhältnis 89 zu 43, so wie es wieder sein soll. Nächsten Sieg 7-0 gegen VfB Helmbrecht. Höchste Niederlage 2-0 gegen Freiburger FC. Geschichtlich, Dieter Hildebrand gründet die Münchner Lach- und Schießgesellschaft, die auch heutzutage noch in aller Munde ist. Und der Stadtrat beauftragt den Architekten Otto Roth und Josef Wiedmann mit der Instandsetzung des Siegestores. Wir haben es vorher schon gehört, die Ladenschlusszeiten waren ein heißes Thema und am 28. November 1956 verabschiedet der Bundestag ein Gesetz zum Ladenschluss. Demnach dürfen Geschäfte nur noch montags bis freitags von 7 bis 18:30 Uhr und samstags bis 14 Uhr geöffnet sein. Die Gesamtstundenzahl der Ladenöffnungszeit pro Woche liegt bei 63,5 Stunden.
Okay. Kommen wir ins Jahr 1957. Präsident Alfred Reitinger. Wir schaffen nur den 10. Platz am Ende der Saison. Nur in Anführungsstrichen, würde ich mal sagen, weil wir sind ja auch gerade erst wieder oben mit dabei.
Schon, aber wenn man die Ambitionen gehört hat, ein Konzert
Ja,
der Großen
Basti,
mitspielen.
aber schau hier. Unser Zuschauerschnitt sagt was
Ja.
anderes. 20.867 Zuschauer im Schnitt. Drittbester Zuschauerschnitt in der Oberliga Süd, in der Spielzeit sogar der beste Schnitt. Ein neuer Vereinsrekord ist es und gegen Nürnberg zum Beispiel kamen 35.000 Zuschauer und sahen einen 1:0-Erfolg. Und wir haben die erste nationale Trophäe seit 1932, nämlich den DFB-Pokal. Ihr müsst euch so vorstellen, damals war der DFB-Pokal einfach nichts wert. War eher so ein Schattendasein im Vergleich zum Beispiel zum englischen Vorbild. 1935 in Deutschland als Vereinspokal eingeführt. Der erste Gewinner damals war der erste FC Nürnberg. Als Vorbild galt der 1872 ins Leben gerufene FA Cup, der weltweit erste nationale Fußballwettbewerb. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde erst 1952-53 unter dem Namen DFB-Vereinspokal, der DFB-Pokal, wieder eingeführt. Erster Nachkriegssieger war Rot-Weiß Essen. Stellt es euch so vor, als der FC Bayern 1957 für die erste Runde des DFB-Pokals die Spielvereinigung Neu-Isenberg zugelost bekommt, hat die Clubführung sich ernsthaft überlegt, Leute, treten wir da überhaupt an, weil das Konto ist ein bisschen im Minus und die erwartenden Einnahmen sollten nicht mal die Reisekosten decken.
FC Nöttingen, nicht genug Zuschauer, da fahren wir gar nicht hin.
Bäm, weg. Nur dem Entschluss von Trainer Hahn, so zitiere ich, in diesem Wettbewerb antreten zu wollen, verdanken die Bayern diesen Cupgewinn. Der Coach setzt sich gegen die Vereinsführung durch, die Reisekosten sparen will. Na, Champions League, na, nee, nach Bate, Borisau wollen wir nicht fliegen. Zu hohe Kosten. Der FC Bayern galt eben nicht als Pokalmannschaft mit kämpferischen Tugenden, sondern als Mannschaft, die in Schönheit stirbt. Erstes Spiel gegen den zweitklassigen SK Spielvereinigung Neu-Isenberg. Zunächst 2:2 Remis in Neu-Isenberg vor 2500 Zuschauern im Wiederholungsspiel. Damals gab es kein Elfmeterschießen. Dann ein klarer Sieg mit 4:0, 5000 Zuschauer, aber allerdings auch nur im Dante-Stadion. In der zweiten Runde ging es gegen den TSV Straubing in der zweiten Liga, ein 3:1 Sieg. Und dann gegen die Kickers Offenbach, die später Vizemeister in Oberliga Süd und Zweiter in der deutschen Meisterschaft hinter Dortmund waren, kamen wir zu einem 3:2 Sieg. In der vierten Runde gegen Hessen Kassel, ebenfalls Zweitligist, 1:1, wieder Wiederholungsspiel und dann ein 3:1 Sieg. Und damit stand man im süddeutschen Pokalendspiel. Gegner war Schweinfurt 05, die Mannschaft aus dem unteren Mittelfeld der Oberliga Süd. Es gab einen 4:1 Sieg und nun durfte man den süddeutschen Raum verlassen und in der Qualifikationsrunde in Berlin gegen den Spandauer SV vor 10.000 Zuschauern antreten und wir schaffen's und holen das Ding mit 4:1. Im Halbfinale haben wir dann den ersten FC Saarbrücken, den Vizemeister der Oberliga Südwest, vor 24.000 Zuschauern empfangen. 1:1 stand es nach 90 Minuten. Dann gab es Verlängerung und unsere Spieler Jobst und Siedl sorgen mit dem Doppelpack für die Entscheidung nach 120 Minuten. Wir gewinnen 3:1 und erreichen erstmals in der Geschichte des deutschen Vereinspokals das Finale des DFB-Pokals. Ja, der FC Bayern. Gegner dort ist Fortuna Düsseldorf, die im Halbfinale gegen den Nordmeister Hamburger SC mit 1:0 gewonnen haben und als Favorit gelten. Das Finale findet am 29. Dezember 1957 im Augsburger Rosenau-Stadion statt. Ist auch geil. 29. Dezember wird noch Fußball gespielt. Ja. Schneetreiben, aber das Schneetreiben sollte uns gut tun. Wir werden es gleich erfahren. 42.000 Zuschauer, 12.000 aus München auf vereisten Autobahnen und in zwei Sonderzügen angereist. Eine Nacht zuvor noch schwerer Schneefall, aber Vorteil FC Bayern. Der Kicker mutmaßt, dass für die Düsseldorfer Schneeflocken Rarität und gefrorener Boden Sehenswürdigkeiten sind, die Fortuna auf solchem Fußballboden nicht zu Hause ist und eine Düsseldorfer Fortuna am allerwenigsten. Der Wettergott scheint FC Bayern-Fan zu sein. Die Westdeutschen kamen mit dem gefrorenen, rutschigen Boden nicht klar. Bayern drückte von Beginn an auf das Fortuna-Tor. Bereits nach 4 Minuten, zitiere ich hier, bietet sich Huber die erste große Chance. Kurz darauf vergibt Jobst aus aussichtsreicher Position. Ein Zitat aus Unser Verein, unsere Geschichte. Unter der Führung des Regisseurs Siedl beteiligt sich nahezu die gesamte Mannschaft an der Belagerung des Düsseldorfer Tores. Man scheitert immer wieder am Amateur-Nationaltorhüter Görz. In der 78. Minute dann das Tor des Tages durch Rudi Jobst nach 3 Versuchen. Siedl gewinnt Zweikampf gegen Nationalspieler Juskowiak, flankt von der Außenlinie hoch vor das Tor, wo Jobst der Ball vor die Füße fällt. Jobst schießt. Keeper Götz kann nicht festhalten. Juskowski wehrt einen Nachschuss auf der Linie ab. Dann schiebt Jobst den Ball zum 1:0 ins Netz. Für Kapitän Kurt Sommerlath war es der 3. Pokalsieg in Folge. 1956 gewonnen mit dem Karlsruher SC, ebenso Rückkehrer und Regisseur Gerd Siedl hatte bereits im Vorjahr den Pott mit Karlsruhe gewonnen. Der Chefredakteur Fiederer schrieb im Sportmagazin, ich kann mich kaum erinnern, jemals eine solch einseitige Begegnung in einem Endspiel erlebt zu haben. Schon vom Anstoß weg ließen die Bayern keinen Zweifel daran aufkommen, wer sich den Pokal holen würde. Dieser Angriffselan, dieser stürmische Schwung, dieses Pokalfeuer, das in der ganzen Mannschaft wild brannte, warf die Fortuna aussichtslos auf die Verliererbahn. Der Kicker schreibt, hätten Bayern 3-4 Tore geschossen, keiner, auch kein Düsseldorfer, hätten den Münchner ihr moralisches Recht auf ein 3-4:0 abgesprochen. Ludwig Landerer sagt, schon das Datum war besonders. 29. Dezember, der erste Pokalsieg für Bayern 1957, 25 Jahre nach der Meisterschaft 1932. Jetzt, 2000, bin ich genau 50 Jahre Mitglied bei Bayern. Es war ein besonderer Sieg damals. Den 3. oder 4. Titel, den kennt man nicht mehr so genau, aber den 1. Beim Bankett war Herberger da, 2 Tage vor Silvester. Wir sind 3 Tage lang nicht aus dem Feiern herausgekommen. Dass wir überhaupt im Pokal spielten, war nur Trainer Willibald Hahn zu verdanken. Der hat darauf bestanden, dass wir bei der ersten Runde in Neu-Isenburg antreten. Der Verein wollte aus Kostengründen sparen. Im Tor übrigens stand Arpad Faceskas vom MTK Budapest gekommen. Er beendete eine jahrelange Krise beim FC Bayern auf der Torwartposition. Weitere Leistungsträger beim FC Bayern, Stopper Wieger Landerer, Torschütze Rudi Jobst, die Aufstellung der Siegermannschaft, ich verlese sie nochmal, unser erster DFB-Pokal, Faceskas, Knauer, Habauer, Meier, Landerer, Mantai, Fellhorn, W. Huber, Siedel, Sommerlath, Jobst. Und auf eben jeden Arpad Faceskas, geboren am 23.06.1930, möchte ich nochmal genauer eingehen. Er war bei Bayern 4 Jahre, 57 bis 61. Er hat 113 Spiele gemacht. Der Ungar kam im Oktober 57 von MTK Budapest und man sagt über ihn, der elegante Nationalkeeper bestach durch ein sicheres Stellungsspiel und blitzschnelle Reaktionen und avancierte mit seinen Paraden zu einer Zuschauerattraktion an der Grünwalder Straße. In der Jahrhundertelf, die 2000 von den Clubmitgliedern gewählt wurde, belegte er bei den Torhütern Platz 5 hinter Sepp Maier, Oliver Kahn, Raimund Aumann und Jean-Marie Pfaff. Sah auch damals schon aus eher wie so ein Filmstar, fand ich, so ein richtig schicker Gentleman. Die Bilanz der Saison 56-57, 30 Spiele, 12 gewonnen, 2 Unentschieden, 16 verloren, 52-62 Tore. Höchster Sieg 5-2 gegen Frankfurt, höchste Niederlage 1-8 gegen Spielvereinigung Greuther Fürth. Ja, geschichtliche Einordnung nur ganz, ganz kurz. Die Steuervorschrift, wonach berufstätige Ehefrauen höher besteuert waren und damit ins Haus zurückgeführt werden sollten, wird aufgehoben. Und am 17. Juni 1957 erweitert ein Bundesgesetz die Ladenöffnungszeiten am ersten Samstag im Monat auf 18 Uhr. Wahnsinn. Und die dritte deutsche Bundestagswahl, CDU, CSU erreichen 50% mit Konrad Adenauer, SPD 31%, FDP 7,7%. Ja, und ich gebe weiter ins Jahr 1958 zum Basti.
Ja, eigentlich, man hat in der Liga nicht im Konzert der Großen mitgespielt, aber den DFB-Pokal gewonnen, also doch versöhnlich. Ne? Unser Präsident Alfred Reitinger wird durch Roland Endler abgelöst. In der Saison 57-58 belegen wir den 7. Platz, also mit langsamen Schritten geht's aufwärts. Und allerdings müssen wir uns hinter dem Aufsteiger TSV 1860 einreihen, was natürlich schon eine gewisse Niederlage bedeutet. Beim ersten Oberliga-Derby seit 4 Jahren kamen 40.000 Zuschauer ins Grünwalder Stadion, also es werden immer mehr. Und man kann hier zitieren, das Stadion platzte aus allen Nähten. Selbst die Lichtmasten wurden erklommen und über Lautsprecher wurde die Menge immer wieder angewiesen, noch etwas enger zusammenzurücken. Es war ein sehr spannendes Spiel und endete mit 3-3. Willibald Hahn wurde als Trainer entlassen. Interimslösung war erneut Bertel Moll, der immer mal wieder einspringt, der aus den letzten 5 Spielen 7 Punkte holte. Anstelle von Willibald Hahn übernimmt ein anderer Österreicher, Adolf Patek, das Amt des Trainers. Er genoss den Ruf eines Erfolgstrainers, hatte mit Karlsruhe SC 1956 den DFB-Pokal gewonnen und wurde deutscher Vizemeister. Zudem planten finanzielle Sorgen den Verein. Man stand vor der Saison 1958-59 vor der Zahlungsunfähigkeit. Ein finanzkräftiger Fachmann war gefordert und der Club entdeckte ihn im Fabrikanten Roland Endler, der im niederrheinischen Neuss Schweißstäbe herstellen ließ, seinen Wohnsitz aber in München hatte. Er hatte den Bayern schon mehrfach Geld zugesteckt und wurde dann Präsident. Bei der Wahl war er nicht anwesend, sagte aber dem Amt per Telegramm zu. Und er brachte dann den FC Bayern auch finanziell wieder in Ordnung. Am 26. Oktober 1958 spielt Deutschland in der Wiederauflage des WM-Spiels um Platz 3 gegen Frankreich in Paris. Es ist das letzte Spiel von Hans Bauer in der Nationalmannschaft und endet mit 2-2. Ja, in der Saison haben wir 30 Spiele, 12 davon gewonnen, 6 unentschieden, 12 verloren, 66-56 unser Torverhältnis, unser höchster Sieg gegen den BC Augsburg mit 6-0 und unsere höchste Niederlage gegen den Viktoria Aschaffenburg mit 5-1. Geschichtlich, Ehefrauen dürfen ihren Wohnort erstmals selbst bestimmen. Bis dahin hatte der Ehemann dieses Vorrecht. Der Ruben hatte eine im letzten Jahr auch schon hier die Sache mit der Kontoführung. Also Frauenrechte sind immer mehr auf dem Vormarsch. Wiederhergestellten Siegestor mahnt eine Inschrift dem Sieg geweiht, im Krieg zerstört, zum Frieden mahnt. Am 10. Mai 1958 wird aus The Quarrymen die Beatles und 1958 zur 800-Jahr-Feier in München Dr. Hermann Schülern mit den Reinhardt Girls auftreten. Das ist eine Gruppe von amerikanischen Schönheitskliniken, die auf der jährlich von den Rheingold Brauerei ausgerichteten Konkurrenz ausgewählt werden. Also es war anscheinend eine ziemliche Attraktion.
An den Duffman.
Ja. Ja. Ist eher so wie, was weiß ich, so, ich stelle es mir vor wie in der Playboy-Mansion oder so. Okay. Damit kommen wir dann ins Jahr 1959, auch ein aufregendes Jahr oder aufregende Jahre beginnen. Angefangen hat das Ganze hier mit den finanziellen Misere, die ja scheinbar abgewendet war. Trainer Adolf Patek brachte unseren unter Präsident Endler hochkarätige Spieler zum FC Bayern. Man war ja finanziell jetzt wieder liquide. Der Ungar Josef Zmanko Zamoki und später Jugoslawe Milos Milutinovic, Torschützenkönig der ersten Europapokalsaison 1955-56 und Bruder der späteren Trainerlegende Bora Milutinovic von Fürth, kam der Ex-Weltmeister Karl May und Klaus Kunert, und aus Schalke wird Karl Boruta verpflichtet. Zudem wird noch Nationallibero Willier Giesemann verpflichtet. Das Talent Peter Grosser gab sein Debüt im Dress der Roten und erzielte 15 Tore in 24 Spielen. Bayern wurde Vierter, also schon eine deutliche Leistungssteigerung, und erzielt damit die beste Platzierung seit einer Dekade bzw. der Saison 1948-49. Erfolgreicher, aber auch ansehnlicher Fußball, moderner Angriffsfußball. 79 Tore, die zweitmeisten Treffer in der Liga wurden erzielt. Im Schnitt kamen 22.800 Zuschauer ins Grünwalder Stadion. Das war der zweitbeste Schnitt in 17 Jahren Oberliga und der beste in der Saison 1958-59, der erst in der Bundesliga übertroffen werden sollte.
Krass.
Das war schon immer überhaupt diese Zuschauerzahlen, gell? Auch
das ist der da. Wahnsinn, was da damals schon abging. Und vor allem damals war ja, anders als heute, die Zuschauereinnahmen die Einnahmequelle Nummer 1. Da gab es ja kein Merchandise, da gab es keine Fernsehrechte und so.
Ja,
damals war man abhängig davon, deswegen auch abhängig vom Derby und so.
Genau.
Wahnsinn.
Ja. Trotz Platz 4 hieß es am Ende nur Platz 4. Zu wenig für die ambitionierten Ziele. Obwohl es die beste Oberliga-Platzierung seit in den 1950er Jahren war, wie jetzt erwähnt. Im Pokal schied man gegen TSV 1860 in der dritten Runde aus. Nach 240 Minuten ist noch kein Tor gefallen und die Partie wurde dann durch einen Münzwurf
entschieden. Ja, so, weißt du, so gewinnen sie dann die Löwen, durch einen Münzwurf.
Ja,
klar.
Aber wir sind hier echauffiert darüber, aber damals. Für die SZ sah es wie eine Abmachung aus. Ein Spiel unter Freunden.
Oh.
Arm in Arm verließen die Spieler das ramponierte Rasenpodium. Der Beifall schlug ihnen noch einmal entgegen. Das waren noch andere Zeiten. Es ist so insgesamt, das gefällt mir auch sehr an der Chronik, wenn man das so liest. Allein schon unsere erste Meisterschaft, leihen uns die Löwen eine Fahne zum Feiern. Hier verlässt man den Spielplatz Arm in Arm. Also
zeitweise waren wir zusammen mit den Löwen im Verein.
Genau.
Und heute erstmal Pyros schmeißen und verprügeln. Wir sind diejenigen, die alle Bayern hauen.
Ja, so wie erwähnt, ziehen dunkle Wolken auf. Tugendwächter des Deutschen Fußballbundes ermitteln gegen die Bayern wegen des Verstoßes gegen die Statuten des Vertragsfußballs. In der Saison 57-58 flossen Urlaubsgelder in einer Gesamthöhe von 16.000 Mark, weitere 6.000 Mark an sogenannter Überzahlung werden festgestellt. Also
16.000 Mark für die damalige Zeit, das würde so wahrscheinlich 16 Millionen heutige Zeit ausmachen.
Müsste man dann nochmal recherchieren, ja. Aber ja, der neue Finanzier auf der einen Seite hat er die Bayern wieder zurückgebracht und auf der anderen Seite bringt er diese Probleme jetzt mit sich, ne? Man verpflichtet neue Spieler und so weiter, und um die gnädig zu stimmen sozusagen, müssen die Gelder fließen. Ja, eine Bestrafung ist unumgänglich. Am 24. Oktober 1959 kann man folgendes Zitat verlesen. Laut einem DFB-Urteil drohen 8 Punkte Abzug wegen Überbezahlung der Spieler in der Saison 57-58 und 10.000 Mark Geldstrafe. Der FC Bayern legt Protest ein. Und wie es dann weitergeht, hört ihr in den nächsten 10 Jahren Geschichte.
Was die Cliffhanger. Aber ich denke mal, es ist so wie immer bei solchen Sachen, wie heutzutage Financial Fair Play. Erst wird eine wahnsinnige Strafe verhängt und danach so, ach ja, es geht doch wieder was, wir können doch wieder was machen.
Ja, der Spieler wird da nicht eingesetzt und da muss man halt warten, bis das nächste Jahr losgeht. Genau, ja. Und genau. Eine Person, die wir hier noch herausheben wollen, ist der Willi Gliesemann, geboren am 2.19.1937, beim FC Bayern von 1959 bis 1963, 127 Spiele, 14 Tore erzielt, wurde in seiner ersten Saison beim FC Bayern, nachdem er vom Wolfsburg gewechselt ist, gleich Nationalspieler und gehört als einziger Bayern-Akteur zum Aufgebot der WM 1962 in Chile, wo er 2 Einsätze bekam. Nach der Einführung der Bundesliga 1963 wechselte er zum Hamburger SV. 1965 erlitt er beim Freundschaftsspiel gegen Brasilien eine schlimme Verletzung, die seine Karriere beendete. Pelé brach ihm das Schienbein. Ja, als Bilanz zu dieser Saison 30 Spiele, 17 gewonnen, 5 unentschieden, 8 verloren, Torverhältnis 79-49, ein 9-1 Sieg gegen Waldorf Mannheim und die höchste Niederlage gegen den Karlsruher FC mal wieder mit 5-0. In geschichtlich gesehen geht's weiter wie zuvor. Das Letztentscheidungsrecht des Vaters über die Kindererziehung wird aufgehoben und im September kostet die Mass Wiesenbier 1,80 Mark und 2,9 Millionen Mass werden ausgeschenkt.
Hey, heutzutage wäre ich mit 1,80 Euro noch zufrieden, aber wir können eine Null hinten dranhängen. 10 Euro, dann sind wir dabei bei der Wiesenmass.
18 Euro dann mal.
Ja, krass. Ja.
Das wäre die Dekade gewesen. Das war wieder eine aufregende Zeit. Da sind schon
Wahnsinn, was
immer interessante Geschichten dabei.
Dass ein Bayern-Mitgründer verantwortlich war, dass wir überhaupt 1954 bei der WM mitspielen durften, fand ich immer noch die interessanteste Geschichte.
Genau, total interessant. Dann natürlich Wahnsinn. Der DFB-Pokalsieg, bei dem man erst gar nicht antreten wollte. Und ja, hier diese finanzielle Krise, der Abstieg, Wiederaufstieg, also schon eine bewegte Zeit.
Was wir als ganz offizielle und brave Menschen natürlich auch noch machen wollen, unsere Quellen nennen. Zum einen, Basti ist ja eigentlich hier der Meister der Erfolgsgeschichte, aber ich lese es trotzdem mal vor, weil er gerade so viel gesagt hat. Die Chronik 1950, das Buch FC Bayern München, unser Verein, unsere Geschichte, das Buch Die Bayern, die Geschichte des Rekordmeisters, das Buch 100 Jahre FC Bayern München, das Buch FC Bayern München, handgeschriebene Erfolge, die Seite hartbrunner.de, die Seite bayernbäder.de und die FC Bayern Erlebniswelt. Danke, danke, danke sehr. Basti.
Ja.
100 Minuten haben wir schon wieder gelabert. Es ist schlimm.
Also die Vorgabe mit den 90 Minuten eine Spielzeit ist immer noch schwer einzuhalten für uns.
Haben wir gerissen. Ja, Vorschau, bald geht die Bundesliga wieder los und ich möchte noch ganz kurz Werbung für 2 geniale Blogpostings machen. Einmal unter breitnigge.de der Blogpost mit dem Titel Vom Medienpep, dem FC Bayern München und jeder Menge Vorfreude und von mirsanroth.de, einer meiner FC Bayern Lieblingsblogs, gibt es noch Thesen zur neuen Saison und das hat mir ganz besonders gefallen. Und Basti, kannst du noch? Bist du noch heiß? Soll ich dir die Thesen mal ganz kurz vorlesen und dann, wir reden nur ganz kurz ein, zwei Sätze drüber.
Jetzt leg los. Erste
These von mirsanroth, Thesen zur Bayern-Saison. Der FC Bayern gewinnt die 4. Meisterschaft in Folge. Basti, stimmt oder stimmt nicht?
Stimmt.
Sehe ich auch so. Also, 2. These. Der größte Konkurrent heißt Dortmund.
Würde ich eher einen anderen Verein sehen. So einen VW-Verein aus Wolfsburg.
Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob Tuchel so schnell Zugriff auf das Dortmunder Spiel kriegt. Es wirkt auf mich so, als würde er so eher FC Bayern kopieren, wenn man das so sagen kann, als Jürgen Klopp. Ich glaube nicht mal, dass Dortmund 2. oder 3. würde. Ich tippe eher auf Platz 4.
Also ich gehe davon aus, dass Dortmund wieder eine viel größere Rolle spielt als letzte Saison, also nicht so einen Fehlstart in der ersten Runde in der Vorrunde hinlegen. Aber wie gesagt, ich sehe eigentlich immer noch jetzt Wolfsburg als stärksten Konkurrenten.
Ja. Dritte These. Xabi Alonso geht in Altersteilzeit.
Ja, es deutet sich immer so mehr an und das war eigentlich auch eher eine der Enttäuschungen auch aus den letzten Vorbereitungsspielen, dass Alonso leider nicht mehr das zeigen konnte, was er gezeigt hat, als er zu uns kam. Als er kam, ich war ja sowieso hier nur noch begeistert.
Ja, wir waren eher so kritisch, du warst Feuer und Flamme und dann hat er am Anfang uns eigentlich Lügen gestraft, weil er so präzise, so genau, so gut gespielt hat.
Genau, und seit der Rückrunde eigentlich hat er da immer mehr vermissen lassen.
Aber jetzt kommen halt viele nach. Gell? Kimmich, Joiberg, Vidal, Rode, Lahm können da spielen, alle.
Aber das ist auch, sag ich mal, natürlich wünsche ich mir, dass er weiterhin gut spielt, aber auf der anderen Seite ist es allein schon vom Alter bei uns auch wichtig, dass wir da einen Wechsel einleiten und ich sowieso als Rode-Fan wünsche mir, dass der da bei uns im defensiven Mittelfeld.
Also ich glaube, der Mirsan Rose Redakteur, na ich weiß es sogar, der hört die Erfolgsfenster, These Nummer 4, Robert Lewandowski wird noch wertvoller, wenn er lernt, die einfachen Tore zu erzielen.
Oh, das unterstützt jetzt sehr deine These. Ja. Gut, also dass jemand wichtiger wird, wenn er Tore erzielt und dann die einfachen auch noch, das ist jetzt mal, da kann man nichts dagegen sagen.
Ich weiß, wo er hin will, halt einfach mal abziehen, nicht dieses Vorlegen, unter Kontrolle bringen, zurückziehen, abspielen. Er macht ja eher die schönen Entfernungsdinger so mal, oder die besonderen Tore. Er muss mehr wirklich diese, weißt du, wie dieses Costa-Ding gegen Real Madrid. Die leichten, die Gomez schon macht.
Ich glaube halt immer noch, oder kann nicht glauben, dass Pep umstellen wird. Und solange das nicht passiert, glaube ich nicht, dass Lewandowski wesentlich mehr Tore schießen wird als letztes Jahr. Ich finde nämlich gar nicht, dass er so viel, ich hatte jetzt gar nicht für mich so in Erinnerung, dass er eben die leicht nicht gemacht hat und nur die komplizierten, sondern für mich war das Hauptproblem, dass er zu viel, was er selber auch gesagt hat, Arbeit im Mittelfeld verrichtet hat und einfach nicht vorne in der Sturmspitze drin steht und hier eine Vorlage nach der anderen bekommt und die halt reinmacht.
Okay. Nächste These. Mehr Dreierkette als in der Vorsaison. Glaube ich schon.
Pep
wollte mehr Dreierkette spielen, aber durch die Verletzten konnte er das eben nicht machen.
Ja, aber dann hängt es eben davon ab, wenn die Verletzten wiederkommen. Ja.
Oh, jetzt wird es kontrovers. Kimmich knackt die 25 Pflichtspiele.
Hätte ich jetzt vor der Vorbereitung nein gesagt. Jetzt, was wir heute auch schon angesprochen haben, nachdem er so den Eindruck hat, dass Pep so auf ihn baut, würde ich es mir wünschen.
Das würde aber dann schlecht aussehen für deinen Favorite Rode, glaube ich. Das geht damit einher. Zwei Spieler werden im Laufe der Saison noch abgegeben.
Im Laufe der Saison. Bis jetzt Ende August ist noch die Transferfenster, oder?
Ja, Laufe der Saison ist auch Winterpause. Also, haben wir ja letztes Mal auch gemacht, dass wir Joelbeck und Shaqiri in der Winterpause abgegeben haben.
Ja, und wen geben wir dann ab? Weil ich habe jetzt, gut, wer als erstes, finde ich, in den Kopf kommt, ist so Dante zum Beispiel, dass man noch abgibt. Aber könnte ja auch schon vorher jetzt sein, ne? Bevor die Saison überhaupt losgeht. Wieso, wen geben wir denn noch ab?
Wen wir noch abgeben könnten.
Ja, wen wir dann abgeben? Welche zwei?
Ja, wir könnten Götze abgeben, wir könnten Joiberg nochmal verleihen. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir könnten Benatia, wir könnten Dante abgeben.
So Green und sowas zählt da dann?
Nee, die zählen da, glaube ich, nicht mit rein. Okay. Die sind ja eher für die Amateure geplant.
Weil dann wäre es einfach, Mai.
Ja.
Könnte sein. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu viel abgeben und in dieselbe Misere geraten, was wir jetzt hatten. Verletzte und dann gehen uns die Leute ab, die wir abgegeben haben im Winter.
Nächste These. 8. Ohne Robben und Ribéry geht es noch nicht.
Nee, würde ich widersprechen.
Wieso? Die beiden in den Sätzen adäquat.
Ja, also Ribéry ist ja eh schon so verletzt und nicht mehr da, also sind wir eh schon ohne Ribéry. Das ist dann gut, nicht jetzt, dass beide gleichzeitig weg sind, aber es ist nicht mehr Robben Ribéry. Also das, glaube ich, wäre mir scheint jetzt nicht so zu sein, dass wir das ja, so schnell wieder sehen.
Ja, wenn Ribéry einigermaßen fit kommt, gebe ich dir recht, ja. Aber also ohne beide geht's.
Ohne beide.
Und wir haben keinen adäquaten Ersatz für beide.
Ja, aber nicht mit dem System, das stimmt. So, aber wenn wir so jetzt mit in der Offensive, Leute haben wir genug. Also wenn wir da Costa, Müller, Lewandowski, Götze, Thiago, da könnten wir vorne schon was zusammenbauen.
Ja.
Wie es funktioniert, ist natürlich die andere Frage.
Das stimmt.
Ja, also.
Ja, wir brauchen mal gar nicht so lang über die einzelnen Thesen reden. Wir machen gleich weiter. Den nächsten, weil die gefällt dir nämlich. Oder vielleicht auch nicht. Nummer 9, Rode bleibt der Joker-König.
Ich hoffe nicht. Ich hoffe, Rode wird Stammspielerkönig.
Nummer 10, Benatia wird die Konstante neben Boateng.
Wenn wir nicht noch einen anderen Innenverteidiger holen, ja.
Wenn Bart ja, über nicht fit wird,
ja,
dann ja, aber ich glaube auch, dass Benatia hat schon sehr erfrischend gespielt, fault vielleicht manchmal noch zu oft, aber hat mich auch überrascht, hat auch entscheidende, wichtige Tore, denk an Barca und so gemacht, ist offensiv stark. Ja.
Es fängt viel von unseren Verletzten ab. Sollte halt auch Martinez zum Beispiel zurückkehren, Stichwort mehr Dreierkette, dann könnte es sein, dass er nicht die neue Konstante neben Boateng wird.
These Nummer 11, das 4-1-4-1 kommt zurück. Ja, wurde auch schon ab und zu mal wieder gemacht. Ist ja bei Guardiola eh immer fließend, kann man jetzt, glaube ich, nicht viel zu sagen. Jetzt interessant. Sowas lässt sich der Fußball ja meistens nicht nehmen. Bastian Schweinsteiger spielt in dieser Saison in der Allianz Arena.
Was eine These. Ja, bitte.
Wahrscheinlich.
Wäre schön.
Glaube ich auch. Es gibt keine Chancen großen Chancen für das Nachwuchsquartett. Green, Kurt, Gaudino, Benko. Ja.
Ja.
Glaube ich auch. Oh, Nummer 14. Pep Guardiola verlängert seinen Vertrag.
Glaube ich nicht.
Ach, weiß ich nicht. Diese Man City-Sache lässt mich schon wieder ein bisschen hoffen, aber ich glaube es eigentlich auch nicht. Ich glaube immer noch, dass Klopp uns übernimmt. Und Nummer 15, und da ist die Begründung sehr gut. Thomas Müller wird in den wichtigen Spielen nicht mehr ausgewechselt. Er begründet es mit Punkt. Ja, schon oft vorgekommen, dass wir verloren haben, wenn er ausgewechselt worden ist. Danach ging es immer bergab. Sollte man nicht machen.
Sollte man nicht machen, aber... Wird
Pep trotzdem machen.
Genau.
Pep muss best.
Wollte ich gerade sagen.
Ist ihm also völlig wurscht. Okay, Basti. Sehr, sehr geiler Blogpost. Schaut einfach mal rein. Finde ich immer wieder sehr, sehr spannend. Und jetzt am Freitag geht's endlich wieder los. Ich meine, wir sind noch in der Vorbereitung und schon jetzt haben wir euch hier geliefert. Mit Folgen, mit Erfolgsgeschichte, mit Amateure-Derby. Hatte übrigens jetzt unsere Folge fast mittlerweile, glaube ich, 1000 Views bei YouTube. Boah. Ja, es geht nach oben auch mit YouTube. Es lohnt sich, dass wir auch an euch live hier streamen. Wird immer, immer besser. Ja, Bundesliga-Start gegen den Hamburger Sportverein. Ein Party- und Spaßverein, ein Karnevalsverein, wie er im Buche steht. Da werden Gehaltstabellen geklaut und im Park vergessen. Da werden fremde Choreografien auf Shirts gedruckt. Da werden die Trainer gewechselt, wie beim FC Bayern. Die Unterhosen hätte ich jetzt schon fast gesagt. Es ist unglaublich, die Lach- und Schießgesellschaft rund um den ehemaligen Bayern-Spieler. Bruno Labbadia gastiert in der Allianz Arena und hat, glaube ich, die Grillanzünder schon mal mitgebracht. Basti, komm. Erste Prognose, wie geht's aus?
4-0.
Also ich kann mir auch keine Welt vorstellen. nicht in diesem Universum, in dem der Hamburger Sportverein uns A schlägt und in dem der Hamburger Sportverein B überhaupt ein Tor gegen uns erzielt. Also diese Pfeifen, diese, oh Gott, wie sie da auch schon wieder ausgeschieden sind im DFB-Pokal gegen Jena, so armselig, nur mit so einem geschenkten Tor von der Fußballmafia DFB. Vorbei war eindeutig im Aus, wirklich. Supercup. Ja, Wahnsinn, also geht gar nicht. Ich hoffe, wir hauen den HSV einfach weg.
Ja, was sagst du denn? Du musst einen Tipp abgeben.
Ich sag Ich sag, wir gewinnen 5-0.
Und der Felix muss auch unbedingt uns noch seinen Tipp mitteilen, weil wir müssen ja jetzt das Tippspiel hier bei den Erfolgsfans
gut fortführen. Ich würde sagen, wir haben fast die 2 Stunden voll gemacht. Was soll das? Wir wollten noch kürzer werden. Aber wir haben die Erfolgsgeschichte jetzt, wir wollten sie ausgliedern, aber es ist trotzdem wieder viel drumherum.
Ja,
aber wir
in Zukunft drum. Das
wir lieben halt den FC Bayern, wir lieben uns und euch, unsere Zuhörer. Wir wollen natürlich viel reden und über den FC Bayern reden. Und ich will auch hier mit meinen Freunden viel reden. Basti, es war mir eine Ehre.
War wie immer
Ciao,
super.
Und Servus und gute Nacht. Wir hören uns dann wahrscheinlich schon nächste Woche wieder, oder? Wir sind heiß, oder? Ja, weil Felix ist im Urlaub.
Zur neuen
wir nehmen
Saison.
Einfach auf.
Es ist einfach geil, dass die Bundesliga wieder
losgeht. Ja, die Bundesliga startet wieder. Wuhu, Vorfreude, yay, yeah, Party on und ciao.
Servus.
Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.